Ladies and gentlemen, one of mankind, please stand up, make some noise for Salem Bamba
and Roman Leuthold.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, sehr schön sind wir auch diese Woche wieder dabei, wenn es heisst Rasenreporter am Durchgehen, würde ich sagen. Vis-à-vis von mir, ein zauberhafter Mann, man kennt ihn in der Szene, es ist der Salem Bamba. Wunderbar, bist du auch wieder heute da, lieber Bro, und sag mal, wie geht's?
Jo, was soll ich sagen? Nein, Spaß beiseite. Hey, du, bist sehr happy, dass wir wieder den Podcast aufnehmen können, leider. Hat es wieder eine Woche Pause gegeben. Aber ja, wir kennen ja das Leben. Wir arbeiten und alles Mögliche. Geht drunter und drüber. Aber ich bin wirklich happy, jetzt, dass wir aufnehmen. Wegen dem geht es mir sehr, sehr gut. Und wie geht es dir, Bro?
Mir geht es immer gut, wenn ich deine zauberhafte Stimme höre. Das ist immer das Schönste natürlich für mich. Oder? Wenn ein Engelsgesang durch meine Ohren geleitet, dann bin ich immer happy und fröhlich. Also kann man so sagen. Nein, mir geht es tipptopp. Ich kann wirklich nicht klagen. Gut, ich hatte eine sehr gute Woche bis jetzt. Und das Einzige, was mich richtig natürlich aufgeregt hat, kommen wir gerade zur Fußballwoche, würde ich sagen. Machen wir noch ganz einen smoothen Übergang. Ich fange sonst gerade mal an. Ja, Nations League, hä? Wie man es so schön kennt, ist also die Liga, wo alle sagen, das ist eigentlich unnötig, ist so ein bisschen, das, was man gemacht hat mit Länderspiel, plötzlich an einer gewissen Attraktivität, sollte besser werden quasi, oder die erfahren. Und da hat ja unsere schöne Schweizer Nazi ordentlich Benachteiligung eingesteckt von den schönen Schiedsrichterinnen in diesem Match. Unter anderem einen, den man kennt aus der Bundesliga, wo ich sage, ist das auch Hund von der Nation, Daniel Siebert. Und dass der Typ überhaupt noch darf ein fucking Spiel pfeifen, ist eigentlich noch die Frage für sich, oder? Also, ich könnte eigentlich auch zu unserer Liga kommen, weil ich könnte mir jetzt vom Niveau wäre es jemand anpasst, oder? Aber ja. Katastrophe gewesen, ich bin wirklich durchgetiltet bei beiden Matchen. Ich dachte, mein Gott, ey, also, jetzt hört es dann langsam auf. Aber die Leistungen waren jetzt auch gerade prickelnd gewesen. Ich habe dann auch gefunden, eben, wenn dann 10 gegen 11 zwei Kisten kassierst, wie du bei FIFA einmal Steilpass drückst und nachher dann den Ball annimmst und reinhaust, dann musst du schon fragen, so Kollege, warum bist du Profi? Warum stehst du dort? Was ist los? Oder? Ja, also eben, für mich so ein bisschen gespalten dann in den Tag gestartet am Montag und denkst, hey, irgendwie, es regt mich noch ein bisschen auf, aber du, es geht weiter, schauen wir mal, was der Oktober bringt und vielleicht kannst du sagen, wie deine Fußballwoche so war.
Ja? Ja, bei mir ist es ja nicht wirklich anders als bei dir. Ich habe die Schweizer Nazi angeschaut gegen Dänemark und dann auch gegen Spanien. Mich hat aber mehr die französische Nationalmannschaft aufgeregt, weil ich sie grundsätzlich mehr verfolge als die Schweizer, Nazi. Sie haben ja gegen Italien gespielt. Blitzstart.
So ominöse 3-1.
Ja. Ja, dafür ein Blitzstart. Nach 12 Sekunden hat Bradley Bergolin das 1-0 geschossen. In den ersten 10-15 Minuten habe ich gedacht, wie die französische Nationalmannschaft gespielt hätte. Du, scheiße, es gibt im Fall eine Packung für die Italiener. Nur, geht die Mannschaft in 15 Minuten, sondern 90. Und ja, dann hat sich kleinere Fehler eingeschlichen. Und dann hat Italien ausgeglichen mit dem Di Marco, der riesige Kiste geschossen. Also wirklich.
Ja, das war ein riesiger Goal gewesen,
krass. Die ganze Aktion bei den Stegen. Mhm. Wie der Tonali per Hacke den Ball weiterleitet und dann nimmt mit links Volley. Und der Ball geht ins Kreuz. Ey, das war schon geil gewesen. Und ich dachte, alter Falter, was für eine Kiste. Ja, und dann war alles andere eigentlich nur noch Arbeitsverweigerung gewesen. Gut, wir werden das sicher später dann darauf zu sprechen kommen, weil das ist sicher auch etwas, was mich persönlich mega stört. Der Fußball, den die schon spielt, spielen lässt, besser gesagt, mit dieser Mannschaft, weil. Also nicht für ungut gegen die Italiener, gell? Aber in der Nationalmannschaft der Franzosen hat vielleicht zwei Italiener Platz. Jetzt wirklich auch vom Talent, von dem, was sie können. Ja, weil sie haben auch sehr viel Mittelmaß, aber der Franzose ist in den Matchgrenzen aufgezeigt worden. Grenzen aufgezeigt halt einfach von dem minimalistischen Fußball, den der schon spielen lässt. Das finde ich wirklich mega schade. Also wir werden da eigentlich alle bestraft von in welche Sensationsmatch von wirklich mega grossen Talenten, die in einer Mannschaft spielen, das nicht irgendwie verteilt und sind Gegner. Ja, das ist das, was mich eben so ein bisschen aufgeregt hat. Gut, am Montag ist es dann gewonnen gegen Belgien. Und ja, natürlich das Schweizer Nazi-Spiel, da werden wir sicher auch noch besprechen. Und sonst, ja, was in den letzten paar Tagen in den Transfers passiert oder gelaufen ist, wo schon auch die ein oder andere Überraschung gegeben hat. Ja, das war so ein bisschen meine Fußballwoche gewesen, ja.
Sehr schön, machen wir sonst gerade den Übergang zu der Nations League. Du hast es vorher schon kurz angetönt. Ja, es hat dort wirklich ein paar Matches gegeben, wo man sich so ein bisschen gefragt hat, wieso, weshalb, warum, oder? Eben zum einen der Franzosen, aber natürlich einfach irgendwie völlig defensiv spielen gegen das Italien, wo jetzt, ja, jetzt nicht unschlagbar ist, das weiss man, glaube ich, aktuell. Sie können ja nicht ihre Form komplett ändern innerhalb von 2 Minuten. Also das ist so ein bisschen die Auferstehung gewesen, aber eigentlich aufgrund von der Franzosen, die schlecht spielen quasi in dem Sinn. Und darum dürfen wir das jetzt auch nicht überbewerten, finde ich, was die Italos da am Tag geleitet haben. Aber eben fangen wir mit den Schweizer an, mit unseren Leuten. Da hat es natürlich ein paar Abgänge gegeben, oder? Wir haben ja ein paar Abgänge müssen verkraften, unter anderem eben einen, den ich immer gescholten habe, hat jetzt im Match gegen Spanien eigentlich brutal gefehlt. Das ist mir dann auch aufgefallen, und zwar an Fabian Schär, weil was er halt schon hat können oder kann, sind halt wirklich geile lange Bälle aus dem Halbfeld oder von hinten. Und das hat einfach eben, du siehst Gregory Wüttrich, oder, der einfach nicht lange auf dem Niveau. Also es war krass gewesen, was der gefehlt hat. Also das Gefühl hatte, immer wenn es auf seine Seite kommt, der Ball, dann ciao leben, weil der Jamal hat schon irgendwie, dem ist schon das Wasser im Mund zusammengelaufen, wenn er am Wüttrich seine Beine zittern gesehen hat, oder? Und dann der Pedri am Anfang, die zwei und so, dann da ist kaputt nass gemacht, wirklich keine Chance gehabt. Die rote Karte hat uns dann sehr reingespielt, aber eben, es war schon strange gewesen, Bro, wirklich die Schiedsrichterentscheidung, oder? Nur schon das 1-0 war komisch gewesen, dass A, keine Torlinie gibt. Keiner weiss, ist der Ball überhaupt drin gewesen. Weil so wie ich es gesehen, also am Gregor Kobel, seine Reaktion war eigentlich brutal gewesen. Er hat sich noch aus krassestem Winkel noch kratzt eigentlich. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Ball ist so aus meiner Sicht nicht komplett voll über der Linie gewesen. Aber nachher hat sie auch sehr lange einen Check gegeben, obwohl sie das auch gar nicht haben können beweisen. Das habe ich auch sehr komisch gefunden. Und nachher gibt es den vermeintlichen Ausgleich. Pfiffst wegen einem Hands ab, wo, finde ich, sagt der Freuler, eigentlich geiler Sieg, sagt es eigentlich, finde ich richtig, muss eigentlich geben, das Hands, finde ich, weil er hat den Arm schon ein bisschen raus. Viele haben gesagt, ist angeschossen und so, aber ich finde, es ist schon eigentlich Hands mit Regeln. Aber nachher gibt es ja genau die gleiche Szene, wo der, glaube ich, es war sogar der Jamal gewesen, wo er dort die Hand da recht raus hat. Und nachher gibt es Hands nicht. Und dann hat der Schiri einfach auch schon mal keine Linie beweisen, etc. Und nachher auch die rote Karte, wo ich finde, ist auch klar eigentlich. Also, letztes Mal, gerade von hinten drei etc., ist eigentlich auch klar. Dann kommt auch der VAR wieder sich melden. So, also, wenn ihr jetzt einfach ein bisschen mal benachteiligen und sagen, possible record, dann sind sie weg. Und dann hat er sie Gott sei Dank dann gegeben. Aber nachher, meiner Meinung nach, vercoacht er dann den Jakin, oder? Und hat echt viel Respekt vor den Spanier. Wir spielen die weiter mit irgendwie 5 Verteidigern irgendwie gefühlt weiter so. Und haben aber am Anfang, gerade nach dem Ding, so die letzten 10 Minuten von der ersten Halbzeit, haben wir brutales Momentum auf unserer Seite. Vargas brutal gut gespielt, muss man sagen, richtig krass gespielt. Und dort hat er voll einen Wirbel auf der Seite, immer allein schön Seiten für ihn frei gemacht, zack, zack, Wirbel, Wirbel und so. Und dann ist es immer gefährlich geworden. Und in der zweiten Halbzeit haben wir komplett irgendwie sehr defensiv gespielt für das eigentlich. Und irgendwie komplett Flügel sind eigentlich gar nicht mehr irgendwie zur Geltung gekommen. Und dann ist das Gefühl gehabt, wieso musst du jetzt so irgendwie, also wieso spielst du eher so ein bisschen pussymässig, kannst du irgendwie noch ein bisschen mehr Risiko nehmen diesbezüglich. Von der Berami hat es nicht gesagt, im Interview eben, wieso musst du jetzt mit 5er Kette quasi gehen, so, wenn du einer mehr bist. Und nachher nützt dir ja auch nichts, wenn du dann siehst, eben, wie man dann auskontert werden, zweimal wirklich so richtig grusiges Niveau dann. Aber auch dort gibt es ja auch vermeintlich, ich glaube, 2-2, wo auch der Vargas dort die Planke schiesst. Und dann sagt der Schiri plötzlich so, ist draußen gewesen. Und dann hat er keinen gecheckt oder irgendwas gemacht. Und am Schluss, glaube ich, wenn alles irgendwie richtig entschieden worden wäre, wäre es, glaube ich, sogar noch irgendwie ein 4-3 für die Schweiz gewesen oder so. Also es war wirklich crazy gewesen, der Match. So im Grundsatz, weiss nicht, wie es du gesehen hast.
Ja gut, du hast sehr viel gesagt, vor allem jetzt zum Spanienspiel. Ja, ich sage, spielerisch war das Spiel gegen Dänemark nicht mal so schlecht. Mhm. Da, ich sage halt einfach, gegen vorne sind wir harmlos gewesen.
Sehr, ja.
Das ist halt so ein bisschen das Manko, das wir in unserer Nationalmannschaft haben, dass wir wirklich keinen Neuner haben, der die Goal macht. Wie zum Beispiel eben jetzt die, wenn ich jetzt die skandinavischen Länder anschaue, zum Beispiel Schweden, die haben einen riesen Bomber, den Gyökeres, der letzte Saison schon mit Sporting eigentlich die Liga kurz und klein geschossen hat. Dann, ja, Norwegen ist der Haaland, der Erling, ja. Manchmal ist, ja, denkst du irgendwie, ja, es wäre schon geil, wäre der Haaland irgendwie, keine Ahnung, 10% Schweizer oder so, dann könnten wir ihn nominieren. Weil ich finde, das braucht es eben schon auch. Weil ich sage, in der Verteidigung sind wir eigentlich gut aufgestellt, bis auf ein, zwei Sachen, wo ich jetzt gerade eingehen werde. Im Mittelfeld sind wir eigentlich super. Sind wir super aufgestellt, obwohl der Match von Denis Zakaria am Sonntag hat mir gar nicht gefallen.
Mir auch nicht, ja.
Und ja, eben da fällt, weißt du, auf dem Flügel sind wir eigentlich auch gut aufgestellt. Wir haben wirklich Spieler, die Tempo machen, die frech sind, die wirklich das 1 gegen 1 suchen und dann den Unterschied machen, zum eben Flanken, die Pass in die Tiefe zu suchen oder direkt selber in den Abschluss zu gehen. Wegen dem bin ich auch wirklich ein riesen Fan von Ruben Vargas, der eben auch wirklich
sehr geile Spieler, muss
ich sagen. Sehr gute Spiele gespielt hat, also wirklich beide.
Mhm.
Ja, du hast den Fabian Scher angesprochen. Ich sage halt einfach, weißt du, ich habe mir auch gedacht, ey, irgendwann wird dann schon einmal Zeit sein, dass er mal Platz macht für die Jungen. Der Wüthrich war überhaupt nicht parat gewesen. Jetzt bin ich gedunkt, weil, ja, jetzt im Spiel gegen Dänemark war schon, ja, so ein bisschen weniger das Problem gewesen. Es ist mehr gegen Spanien, wo Grenzen aufgezeigt worden sind, weil nach der roten Karte, ja, ist ja irgendwo durch auf der Hand gelegen, dass du dann mehr Ballbesitz wirst haben und dass du mehr zu Chancen kommen wirst. Und das haben sie gehabt, auf Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit. Ja, habe ich mir dann schon gedacht, ey, wir sind im Fall näher am Ausgleich. Nur haben wir überhaupt keine Effizienz am Tag gelegt. Und ja, die Spanier haben so, uns gezeigt, ey, die müssen nicht unbedingt gross Ballbesitz haben, dass sie uns richtig auseinandernehmen. Weil, wie sie die Konter gefahren haben, ey, da kannst du im Fall nichts sagen. Das ist brutal. Und der José Lu, um Gottes Willen, ist ja nicht der Schnellste. Aber wenn du dann schaust, wer denn hinten drin gestanden ist, der Rodriguez, so, ja, das ist ein geiler Sieg. Ich feiere den mega. Aber ja, so um einen Zweikampf, wo es eine richtige Schnelligkeit geht, den kannst du einpacken. Der Omeragic, der zum Teil nicht so gut gestanden ist, obwohl ich eigentlich auch sehr viel halte von ihm als Innenverteidiger, vor allem ist er wirklich ein sehr elegant und technisch starker Innenverteidiger. Da denke ich, wenn man ihm Zeit gibt, dann wird er auf dem Level von Fabian Scher sein, wenn nicht besser. Ich finde, er wird sogar besser sein, weil klar, Fabian Scher hat sich ja auszeichnet mit seinen Laserpass. Wirklich da die Pässe in die Tiefe und mit seiner Übersicht, das kann der Becir auch. Der Becir ist aber grundsätzlich der bessere Fußballer als der Fabian Scher. Wegen dem denke ich, hey, da muss man ihm auch Zeit lassen, das ist wie 23 oder 24. Der ist jetzt in seiner zweiten Saison bei Montpellier. Lernen ihm die Zeit, das kommt im Fall schon. Aber beim Wüthrich, der ist irgendwie 28.
29, glaube
ich. 29 sogar, aber das ist ja so in unserem Alter. Ja, Bro, du spielst bei... wenn du in Österreich spielst, dann spiel ich bei RB. Dann kann man dann wirklich sagen, okay, das ist ein qualitativ ganz stark, wirklich starker Spieler. Aber du gehst einen Spieler von Sturm Graz holen. Klar, er ist österreichischer Meister geworden mit ihnen. Letzte Saison, aber ich sage halt von den Qualitäten, das passt nicht in die Nazi. Weil wir haben jetzt mittlerweile in der Schweiz Nazi-Spieler, die regelmäßig Champions League spielen. Die regelmäßig Wochenende für Wochenende Spiel auf ganz, ganz hohem Level spielen. Und ich finde, ein Wüthrich, klar, für seine Leistung ist er belohnt worden. Das hat der Muri und der Giorgio haben das gesehen. Und das werden sie natürlich auch belohnen. Aber ich sage halt einfach, in der Nazi, auf dem Level, eben, du spielst gegen den Europameister, du spielst gegen unangenehme Dänen, die irgendwie drei Jahre lang, nicht mehr, irgendwie zwei Jahre, sind das letzte sogar die Franzosen verloren, haben sie die Heime nie mehr verloren. Und die haben am zum Teil Qualis gespielt, wo sie irgendwie gar kein Goal bekommen haben oder nur eine. Also da musst du dann schon parat sein, dass du nicht, du spielst ja, Sturm Graz gegen Lars Klins. Weißt du, ich meine?
Ja, ganz genau, ja.
Und da finde ich klar, sie sollen probieren, aber Nations League ist ja trotzdem auch eine kompetitive Liga. Also der Gewinner bekommt ja schon auch sehr viel an Millionen über und das ja, würde jeder Verband gerne annehmen, da die Beträge. Und ich sage, ja, vor allem nach der EM, wo du gespielt hast, sind wir so ein bisschen im Boden zurück von der Realität. Sag ich jetzt, die Euphorie ist jetzt weg, weil wir haben schon auch sehr viele Spiele gehabt, wo wir auch Glück gehabt haben, Spielglück. Aber ja, die Jury-Leistung finde ich halt einfach wirklich bodenlos. Gegen Dänemark finde ich es im Fall nicht mal so problematisch, weil wir könnten denen nicht vorwerfen, dass sie den Ball rausspielen. Weil das ist Regel, das ist so, dass du nicht verpflichtet bist, den Ball rauszuspielen, bis dir das der Schiri sagt. Ja, aber was am Sonntag dann war, ist mit, ja, der Ball ist drin gewesen und es geht mir nicht in die Birre, das war letzte Saison auch so bei Barça Real. In so einer Liga hast du einfach keine Goal-Line-Technology. Das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich ja gar nicht, ja, das kann ich wirklich nicht.
Also, weißt du, entweder machst du das Zeug richtig
oder nicht.
Hast du ein VAR, hast du eine Goal-Line-Technology oder du hast gar nichts. Dann entscheidet einfach der Schiri auf dem Platz. Weißt du, dann denke ich, dann würde es auch nicht so eine grosse Diskussion geben, wie es jetzt gegeben hat. Weil zum Beispiel der Eckball von Vargas, in deinem Leben ist das draussen gewesen. Also ich wüsste nicht, wann der Ball draussen war. In der Luft war er, ja, aber draussen war er nicht. Und ja, jetzt auch das Goal, weißt du, eben, der Gregi, ja, den verfolge ich ja auch schon ein Zeitchen. Und die Reaktionen, weißt du, eben, wenn er ein Goal überkommt und so, die kennst du schon langsam. Und das hat mich nicht gedacht, dass der Ball drin war. Das hat mich wirklich nicht gedacht. Obwohl, ich möchte im Fall der Spanier gar nicht absprechen. Die sind viel, viel besser gewesen. Die sind eigentlich quasi mit der B-Mannschaft aufgelaufen. Der Rodri macht sein erstes Spiel in dieser Saison. Mit Zeit hat er gar noch nicht gespielt. Aber wenn du überlegst, die haben den zweiten Goalie laufen lassen. Ja, irgendwann ist uns der Williams dann mal rausgenommen. So, ja, du...
Lange schon.
Aber es ist ja so, look, wir sind irgendwie zwischen der Top 5 in Europa und der Rest, wir sind so ein bisschen zwischendrin. Wir dürfen uns nicht zu gross sehen. Das ist ganz wichtig. Wir sind ein sehr gutes Team und ich habe gesagt, hey, wir dürfen eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, wo wir am Tag legen, aber hey, auf dem Level der Spanier, der Deutschen, obwohl wir kurz vor dem Sieg sind an der EM, aber ich rede jetzt einfach nicht nur turniermäßig, sondern langfristig. Da braucht es im Fall schon einiges.
Ja, du hast sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, denke ich, mit den Aussagen, die du getroffen hast. Ja, es ist wirklich, eben gegen Dänemark kann man eigentlich wirklich nur am Schiri also am Siebert vor allem den Vorwurf machen, eben dort mit der roten Karte, die natürlich komplett keine ist.
Stimmt, das habe ich vergessen.
Ja,
das ist ein Riesenskandal.
Und dort, ja, nimmt er uns einfach einen Spieler weg und nachher, ja, ist eigentlich für mich klar gewesen, dass der Match dann nicht mehr verloren geht. Weil die einen können shooten, die haben gute Spieler in der Reihe. Da habe ich gewusst, ja, jetzt wird es sehr, 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 sehr schwierig werden. Aber sonst eben, das andere ist Gentleman Agreement und wenn du das halt nicht machst. Aber trotzdem habe ich gefunden, auch die einen haben dreckig gespielt. Die sind wirklich immer, also der Embolo, leck, also der ist, glaube ich, verprügelt worden auf dem Platz, Mann. Der ist,
ja, aber Bro, ist eine andere Frage. Kann man ihnen das vorwerfen oder sollte man nicht eigentlich mit dieser Grundeinstellung auf den Platz gehen, dass ey, entweder tue ich spielerisch überzeugen, wenn ich den Ball habe, dann setze ich den Nadelstich, dass ich dann auch Goal schiessen kann, dass ich auch gewisse Effizienz da legen kann. Und wenn ich den Ball nicht habe, wenn ich gegen den Ball arbeite, dann gibt es Krampf. Dann muss der Gegner spüren, ey, heute wird sie voll richtig grusig gegen dich im Fall.
Ja, die Aggressivität, die ist super. Also ich finde die Einstellung super, verstehe mich nicht falsch. Mir hat es eigentlich dann von den Schweizer zurückgefällt. Also ich habe gefunden, wir sind eben nicht aggressiv gewesen oder zu wenig.
Eben.
Auch gegen Pressing und so, da ist irgendwie Zero vorhanden. Und ja, anstatt dass sie dann auf dem Platz die Antwort zeigen, denen, hey, da sind wir auch, wir können das auch, wir gehen jetzt auch mal reinschleifen, dann kassieren wir die Gel oder so, wegen einem Tackling, der ein bisschen böser ist oder so, haben sie eigentlich immer nur eben dann bla bla bla, in der Pause auch, ja, wir sind so arme und die spielen einfach den Ball nicht raus, bla bla bla, sie haben sich dann so selber anfangen bei Mitleiden und genau so eine Einstellung hat sich langsam so ein bisschen ins Team eingeschlichen, irgendwie schon in der Quali hat es mir schon gedacht, dass ein paar so Fälle gegeben, wo Spieler immer Ausreden gesucht haben. Die ganze Zeit immer Ausreden. Und das regt mich richtig auf. Und wenn er aber dann siehst, wie der Jakin redet nach dem Spanien-Match, dann wundert es mich eigentlich nicht mehr, oder? Weil er hat sich eigentlich komplett rausgeschnurrt. Er hat einfach am Anfang irgendwie 5 Minuten den Schiri zusammengeschissen. So, also, ja, spodenlos gewesen, was er sich gepfiff hat und so. Wo er ja auch recht hat. Und nachher sagt er aber auch irgendwie gerade so, ja, aber wir haben trotzdem super gespielt und bla 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 und so. Und dann kommt der Salzgeber und sagt irgendwie dann so quasi relativ kritisch, ja, aber 2 Kisten haben dann kassiert, wie so die Schüler von, keine Ahnung, von der G-Junior oder so. Und dann sagt er...
Im Schulplatz letzte.
Ja, genau, dann sagt er, ja, das kann mal passieren und so. Oder, und nein, das ist irgendwie nicht so ernst, keine Ahnung.
Eben, das ist eben genau das. Das darf eben nicht passieren. In Spanien sind einer weniger gewesen.
Eben, genau. Also,
die haben den Ball, der Schweizer, eigentlich komplett überlaufen. Das ist ja die Stärke von der Spanier, dass sie eigentlich aus dem Kollektiv raus, wenn sie den Ball haben,
dann machen sie etwas damit.
Dann bist du am Arsch. Dann bist du wirklich am Arsch. Und wenn du ihnen das wegnimmst, die sind mal weniger. Sie müssen einen Wechsel machen, weil sie müssen eigentlich nochmal einen Innenverteidiger reinbringen. Das ist ja genau das, was ja so wo dann passiert.
Darum nicht der Pedri raus, oder?
Genau. Er opfert den Pedri. Aber, also, hätte Spanier 6-1 gewonnen, das wäre im Fall gar nicht mal so unverdient gewesen, weil wir haben Chancen gehabt. Wir haben sie nicht genutzt. Das ist schon mal dort, wo ich sage, hey, weißt du was, ich weiß nicht, wenn du schon einen Gregory Wüthrich ausprobieren tust, sorry, dann nimm den Lars Villiger mit vom FC Luzern. Der Lars Villiger ist einer von den wenigen Neuner, die wir haben. Der hat jetzt auch eine ganz, ganz gute Zeit mit dem FC Luzern. Der ja, macht wirklich Goal und Goal momentan. Er ist gross. Ich sage nicht, er ist ein Erling Haaland. Verstehen mich nicht falsch, Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem. Also wenn ich auf Zuschauer komme. Aber er ist gross. Der kann den Körper einsetzen. Weil ich meine, man vergisst immer wieder, dass ja, die Stürmer sind nicht nur da zum Goal schiessen. Stürmer sind da zum Lücken aufreißen für die Mitspieler. Dass sie die Momente können nutzen, dass, ey, keine Ahnung, ich bin als grosser Stürmer, ich ziehe den Ball zu mir, ich kann den Ball abdecken, ich kann den Ball halten, dafür reisse ich Räume auf meine Mitspieler, dann lege ich ab, kann einen Pass in die Tiefe auf den Läufer, dann geht ins Eisengeist gegen den letzten Verteidiger oder direkt gegen den Goalie. Ja, so einen Stürmer brauchen wir, weil der Brill, ich liebe den Brill, verstehen mich nicht falsch, ich liebe ihn. Aber der Brill ist doch nicht ein Stürmer auf dem Level, wo wir anstreben momentan oder das, was wir gerade brauchen. Er ist ein Megakämpfer, das werden wir ihm nie absprechen. Aber wir sind jetzt auf einem Level, wo wir im Mittelfeld top sind. Wir haben den Captain, der in einer Top-Liga spielt, mit einem Top-Club, der deutscher Meister geworden ist, gegen Bayern München, wo es oder so sehr, sehr schwierig ist. Du hast ein Duo von Remo Freuler und Ebischer,
die Bologna spielen.
Genau, und die haben wirklich ganz, ganz geile Saison gespielt miteinander. Und eben, es läuft ja weiterhin gut. Die werden Champions League spielen nächste Woche. Eben, du hast auch da schon ein eingespieltes Duo. Verteidigung, ja, das ist jetzt so einfach so ein bisschen das Fragezeichen, wer spielt jetzt eben Makanji? Außenverteidigerposition, das ist bitter. Also das Thema, vor allem rechter Verteidiger, gut, der Dominik Schmid ist ja aufgeboten worden, aber der hat sich verletzt.
Aber könntest du immer mal einen Levin Blum mitnehmen, finde ich. Also könntest du auch mal Chancen geben.
Look, ich hätte lieber einen Levin Blum mitgenommen, weil auch er wird nächste Woche Champions League spielen. Der Dominik Schmid spielt Super League. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
Es ist so, ja.
Also sein Highlight in der Saison ist Spiel gegen den FC Zürich. der Klassiker. Vielleicht gegen IB auch noch. Das sind seine Highlights. Aber wenn du dann beim Levin Blum gehst schauen, eben, der spielt gegen Inter und. Eben, der spielt Champions League, er spielt eigentlich clubmässig auf dem höchsten Level überhaupt. Ich weiss nicht, was die Überlegungen sind von Muri. Das Ding ist halt einfach eben in den Pressekonferenzen, der tut ja auch nicht. Der geht gar nicht auf Fragen ein. Der tut er antworten, ohne dass er dir geantwortet hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gecheckt hast.
Das macht er immer wieder leider, ja. Das ist so ein bisschen das Muri-Ding. Das merkst du immer, wie du sagst. Ich hatte das Gefühl, es ist wie so eine Hülle, die dort steht und irgendwie lächelt und einfach irgendwie etwas völlig anderes labert. Oder wie so eine AI, weißt du, wo du irgendetwas fragst, aber es kommt eben etwas völlig anderes zurück. Oder? Das ist dann wirklich strange, wenn er einmal eine Antwort gibt. Und ja, ich finde einfach, er oder meine persönliche Meinung zu ihm ist sowieso, ich hätte ihn niemals zum Nazi-Trainer gemacht. Es tut mir leid. Weil der Typ war vorher aus gutem Grund bei Schaffhausen gewesen. Und wäre er so ein krasser Trainer, dann wäre er nicht bei Schaffhausen gewesen. Das ist eigentlich meine Meinung grundsätzlich zu ihm. Ja, er mag gewisse gute taktische Ideen haben. Das kann man ihm nicht abstreiten und so. Sicher auch, er ist so der Strahlemann. Die Leute haben ihn gern und so. Die Frauen sowieso. Das haben wir auch gesehen bei DM. Für mich langt es einfach auf diesem Niveau nicht. Und ich habe einfach das Gefühl, wir brauchen als Nazi-Trainer wirklich jemanden, der die Jungs auch besser im Griff hat, weil auch das hat er irgendwie nicht. Also eben Themen wie den Okafor und so. Gut, es liegt auch viel am Okafor, aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass wir mit besserer Kommunikation wirklich dort etwas rausholen können, habe ich das Gefühl. Und einfach so, wie er sich einmal gibt, das Laissez-faire, das, eben wenn du zum Beispiel einen Monis jetzt anschaust von Zürich, oder? Wenn der denen würde mal beimachen, leck, die der Pause, der geht komplett umgestellt und gesagt, jetzt machen wir die Spanier fertig, jetzt drücken wir die Sieche in die eigene Hälfte rein und so, oder? Attacke, Attacke, oder? Jetzt geht es dann an den Kragen und so, die sollen gar keinen Ball mehr rausspielen. Und er sagt, oh, absichern, gell, 6 Mal innen anstehen und so, oder? Und nichts so tut es dann nicht am Schluss, oder? Und da habe ich wirklich meine Meinung zu ihm. Er mag gut performt haben, aber da muss man auch noch mal kritisch sagen, jetzt an der EM, es ist auch dann erst gelaufen, wo der Contini noch ein Bock geworden ist.
Ja, das ist absolut so. Das ist absolut so. Und vor allem, wir sollten uns nicht blenden lassen von, ja, an der EM hat es funktioniert. An der EM, das war ein Monat, und das ist nicht die Realität. Die Realität ist halt die, dass du gegen starke Mannschaften spielst und gegen schwächere. Dann spielst du einmal in Genf, auf einem Acker. Ja, ist ja so. Das ist ja die Realität, weil jetzt sind wir auch mega geblendet gewesen von diesen Arenen in Deutschland. Und der Grossvater, der mein Nachbar ist, schaut dann den Match auch. Aber hast du das Gefühl, am Sonntag hat er geschaut? Nein! Das ist eben genau das, was ich eben meine. Klar, du musst für die ganz grossen Competitions musst du ready sein. Aber das ready sein tust du eben in so einem Match vorbereiten. Und ich finde halt einfach, mir fehlt halt einfach so ein bisschen das Ding, dass sie sich selber gegenüber selbstkritisch sind. Das fehlt mir. Das rausgeschnurren eben, der Muri, wo so oder so den Laden nicht in den Griff hat, meiner Meinung nach. Das ist jetzt einfach meine Meinung. Ich habe einen Podcast gehört von unserem Konkurrent Forza vom Blick, wo der Spielanalyst von der Schweizer Nazi als Gast so ein die ein oder andere Einblick gegeben hat von seinen Tätigkeiten. Und er hat gesagt, dass er mit 2 Cheftrainern schafft. Also das zeigt auch die Position und die Wichtigkeit von Giorgio, oder? Wie er auch vor das Team hersteht, weil du siehst, vor Giorgio und mit Giorgio die Zeit, oder? Und ich finde, der Muri ist ja Erfolg, den er gehabt hat. Also ich weiss nicht, ob wir nicht, also wir hätten es wahrscheinlich auch geschafft, dass Basel nicht absteigt, wo er Trainer war im FCB. Auch mit dieser Mannschaft, die sie hatten. Wie du sagst, es hat einen Grund, dass er bei Schaffhausen Trainer war. Es hat einen Grund, dass er nicht nochmal einen Job in der Super League bekommen hat. Weil die Super League ist ja bekannt dafür, dass sie Trainer verschliessen und das en masse in einer Saison, ich rede jetzt nicht über Decades, das ist schlimm, und dass er da keine Chance bekommt, und er ist eigentlich ein Plan B gewesen, das darf man nicht vergessen, weil eigentlich hätte man den Lucien Favre wollen und der Lucien Favre hat Nein gesagt. Man hat andere angefragt, so den Jürgen Klinsmann, dann alle Nein gesagt, Jogi Löw, und dann hat man den Muri geholt. Klar, er hat einen Background, wo er ist Segundo, er kann die Spieler, die aktuell jetzt in der Schweizer Nazi sind, das ganze Multikulti, das ja die Schweiz auch irgendwo durch ausmacht, lebt er auch. Das ist sicher positiv, aber ich sage einfach, auf Ebene Fußball, ja, ich bin überhaupt nicht überzeugt. Ich bin überhaupt nicht überzeugt, wegen dem habe ich das Gefühl, nach der WM 2026 wird es dann auch fertig sein. Und ich glaube, wir würden allen im Schweizer Fußball einen Gefallen machen, wenn man den Giorgio Contino als neuen Nazi-Trainer macht. Oder benennt.
Ich habe auch das Gefühl, dadurch bin ich absolut deiner Meinung. Sie ist ja sogar jetzt eigentlich Verhandlung gewesen, oder? Und eigentlich, wenn du jetzt so denkst oder weiter denkst, stinkt eigentlich der Fisch eben ganz oben beim Pierluigi Tammy, oder? Weil der Typ ist auch völlig unsicher. Wenn der einmal Interviews gibt, du hast nicht das Gefühl, es redet ein Presse mit dir. Du hast das Gefühl, es liegt der verschupfte Juniorentrainer erzählt dir etwas. Oder? Mhm. Und wie soll so einer auch einen Lading im Griff haben, wenn er das charakterlich, er mag wahrscheinlich der beste, herzigste Mensch sein und so, weißt du? Ich glaube, der ist ein super Typ per se so vom Charakter, aber der passt einfach nicht in so eine Rolle rein. Also der ist irgendwie völlig am falschen Ort, meiner Meinung nach, und muss Sachen entscheiden, wo er eigentlich absolut keine Ahnung hat davon oder absolut das irgendwie gar nicht kann so befugt entscheiden. Und jetzt hat er sich das sehr einfach gemacht, alle so, ja, es ist gelaufen, dann die EM, oder? Jetzt machen wir einfach da quasi Nägel mit Köpfen, oder? Und dort hättest du eigentlich jetzt den Cut machen und sagen, du, schau, Muri, danke mal für alles. Aber der Contini ist jetzt unser neuer Chef, dann zack. Und ja, er hat sogar noch viel Geld gespart. Und Win-Win für alle, oder? Und du hast es gerade gesehen, auch im Match gegen die Spanier gibt es eine Fehlentscheidung. Der Muri ist einfach dort und macht so ba-ba-ba. Und der Gondini ist gerade zum Linienrichter an, hat ihn zusammengeschissen, hat Power gegeben, hat den Jungs gesagt, hey, Säckle, attackieren und so, oder? Und hat auch dann irgendwie geile taktische Sachen irgendwie am Muri wollen zeigen. Der Muri schaut gar nicht hin und so, oder? Also man hat ganz viele Sachen gesehen, die schon sehr eben auf das Sprech, wo du vorher gesagt hast, wir haben zwei Cheftrainer, oder? Also das haben wir so ein bisschen, die Competition haben wir gerade so ein bisschen gesehen. Und dort ist ja die Frage, tut so etwas auch gut, so in dem ganzen Umfeld, wenn dann noch, das Schlimmste, was eigentlich entstehen könnte, wäre sogar, wenn die beiden noch miteinander irgendwie dann so eine interne Fäden noch fast anfangen zu so, ich wollte jetzt die Taktik machen, nein, dann doch nicht und so. Das wäre dann das Schlimmste, was passieren könnte. Und dort hoffe ich wirklich sehr, dass dort bald eine bessere Geheirat, wie es ausgesehen in Schwarz, diesbezüglich für die nächsten Spiele.
Mhm. Ja, sicher, auf jeden Fall. Du, wenn es zum nächsten Thema geht.
Vivre la France.
Ja, genau. Da übernehme ich sonst gerade. Ja, bei der französischen Nationalmannschaft, ich will nicht sagen, dass sie das gleiche Problem haben wie die Schweizer Nazi, weil das ist Jammern auf ganz, ganz höchem Niveau. Ich sage halt einfach, look, die französische Nationalmannschaft, wenn man die Einzelspieler anschaut, die sie zur Verfügung haben, die fähig wären, für die Nationalmannschaft zu spielen, das ist top auf der Welt. Das ist wirklich, da gehörst du den Top 3.
Crème de la Crème, ja.
Genau. Du musst dir vorstellen, du hast so viel an Qualität auf allen Positionen. Also, wenn man bei Mike Maignan anfängt, gehörst du den besten Goalies der Welt, er ist auch zum besten Goalie der EM gewählt worden. Also, dass er so viel Spiel zu Null gemacht hat, auch wenn ja, alle sagen, ja, das Spiel war mega minimalistisch, das sehe ich auch so. Aber der Typ ist absolut parat und da sieht man auch seine Leistungen beim AC Milan, wo er Wochenende für Wochenende an den Tag legt. Das ist brutal. Verteidigung auch überhaupt kein Problem. Nur, mal die rechte Position von der Verteidigung, weil der Didier Deschamps, so man leider so sagen muss, aber er spielt mega Angst, also er hat mega Angsthase-Fußball-Syndrom in sich, dass er absolut sichern möchte. Ich kann verstehen, dass man mit vier Innenverteidigern spielt, das kann ich verstehen. Wenn sie die nötigen technischen Fähigkeiten mitbringen, vor allem die Außenverteidiger, um sich im Vorwärtsgang, also Spiel in der Offensive könnt mit einschalten. Nur bei den Innenverteidigern ist es halt schwierig. Du hast nicht Innenverteidiger, die alle wie William Saliba technisch sehr stark sind. Weil bei William Saliba ist halt so, er ist sehr gross, er ist technisch stark, er hat eine eher elegante Art zu shooten, aber er ist brutal langsam, er ist überhaupt nicht schnell. Den kannst du nicht in ein Sprintduell schicken gegen den Mbappé. Das geht nicht. Ja, da spielt der Jules Koundé und dann wird immer wieder probiert und gemacht und da, aber dort ist ja nicht mal das Problem. Das Mittelfeld ist das Problem. Ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht. Der Kanté hat zwar eine sehr gute EM gespielt, aber du merkst, dass der Typ nicht mehr der gleiche ist wie schon auch. Eben, der wird ja auch älter. Der spielt in einer saudischen Liga. Ey, da kann er mir erzählen, was er will, aber in Sachen Kompetitivität. Im Vergleich zu der Premier League, wo er war, also das kannst du nicht vergleichen. Vergiss es. Giroud hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Vorher ist wahrscheinlich das grösste Potenzial überhaupt. Und da wird einfach rumgewurstet und gemacht und da. Es werden Spieler nominiert, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich bin schon happy, dass er den Michael Olise nominiert hat.
Gott sei Dank,
ja. Ja, weil, also gut, der hat in der PL. In den letzten zwei Jahren hat er sowieso schon hure stark gespielt, aber er war auch so ein bisschen verletzungsanfällig. Und jetzt im Sommer, das Olympische Spiel, das er gespielt hat, war überragend. Er war der beste Assistgeber von der Competition. Aber ja, Kolumbani, Marcus Thuram, da stellt sich eben schon auch so ein bisschen die Frage, hey, Kolumbani, der ist ein Holzfäller. Oder? Der kann nicht shooten. Der ist wirklich von der goldenen Generation, der ist wirklich einer, wo man sagen muss, er hat die technischen Fähigkeiten nicht. Der ist einfach einer, der bekommt den Ball und der haut einfach. Ob der Ball reingeht, ob der Ball dir in die Fresse geht oder ob der Ball irgendwie auf die Autobahn geht, außerhalb vom Stadion, keine Ahnung. So das Ding, es kann alles passieren. Marcus Thuram, er ist nicht ein Stürmer, der alleine die Vorne spielen kann. Bei Inter, wieso brilliert er bei Inter? Weil, da fragt man sich ja auch, bei Inter funktioniert er brutal, er macht ja Goal und. Weißt du wieso? Weil er spielt mit einem zweiten Stürmer. Er spielt mit zwei Stürmern. Er hat einen Lautaro, der ein bisschen kleiner und bulliger ist als er. Und er ist der grosse Schlanke. Obwohl er schlank ist, er ist trotzdem auch physisch sehr parat. Also eben, er ist wirklich mega robust. Der Ball, ja, nicht immer der beste Kollege am Fuß, aber ja, musst auch nicht unbedingt halten, du musst eigentlich den Ball einhauen. Aber wenn du als alleine Sturmspitze funktionierst und du hast links den Kylian Mbappé, der so ein bisschen für die Kreativität sorgt eigentlich oder sorgen sollte, aber auch gerne mal der Individualist ist, hey, da musst du im Fall schon auch Spieler haben, die den Fußball fühlen. Also eben, du hast einen Karim Benzema gehabt, leider hat er dich schon aus weiss ich was für Gründen dann doch auch entschieden, nein, wir verzichten jetzt auf den, dass er dann entschieden hat, dass er seinen Rücktritt bekannt gibt in der Nationalmannschaft. Also zum Beispiel an der Nations League Final, wo sie gegen Spanien gespielt haben, oder im Halbfinal gegen Belgien, oder die 30 starken Minuten an der EM 2021 gegen die Schweiz. Also was die veranstaltet haben. Also die 25 Minuten sind für mich die besten 25 Minuten gewesen an der EM. Fußballerisch, mit Technik, Hacken und. Sie haben Tricklis gemacht, es ist alles, hat alles gepasst. Alles just in time. Dosierung von der Ball, die sie gespielt haben, und. Es hat wirklich alles geklappt. Dann eben der Weitschuss vom Pogba in den Winkel, das ist sinnbildlich für das. Nur, du hast Gold in der Hand, aber machst nichts aus dem. Das ist das, was mich brutal aufregt. Ich finde, er ist ja mehr als 10 Jahre schon im Amt. Er hätte so einen Platz machen für einen anderen Trainer. Der Zinedine Zidane wartet schon lange auf den Posten. Ich bin absolut überzeugt, weil ich habe gesehen, was der Zinedine Zidane mit Real Madrid gemacht hat. Weil da reden wir ja auch etwa vom gleichen Kaliber, also von Spielermaterial, von der Qualität und. Ich glaube da, Frankreich-Fan oder nicht Frankreich-Fan, wir hätten alle brutal Freude an denen. Aber jetzt mit dem Didier Deschamps, ja, haben wir da einen Trainer, der vielleicht gut in der Serie A wird funktionieren, wirklich Defense first. Aber jetzt mit so einer Mannschaft, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du das siehst von außen, aber mich, das ist etwas, was mich eben schon länger beschäftigt. Ja.
Ja, Klammer ist da überhaupt nicht mit der Zeit gegangen, oder? Also ich glaube, gerade wenn jetzt anschaust, eben der Deschamps ist doch seit 10 Jahren Trainer, in diesen 10 Jahren verändert sich der Fußball natürlich brutal. Und es mag sein, dass er eine gewisse Zeit lang ein guter Trainer war, dass es gut funktioniert hat und sein Style von Football vielleicht auch gut gepasst hat, weil Frankreich nicht seit eh und je jetzt das krasse Kader hat, wie jetzt mit dieser Generation auch aktuell und so. Wo sie wirklich auf allen Positionen richtig, richtig kranke Spieler haben. Und ja, ich finde schon auch, dass er sich wie nicht adaptiert, glaube ich, am modernen Fußball irgendwie. Also du merkst es wie, es sind immer so Oldschool-Aufstellungen, wenn Franzosen spielen. Anstatt das einfach irgendwie einfach mal mit voll aufs Flügelspiel irgendwie ausleihen oder so, wenn du schon so krasse Flügel hast und so, oder Spielmacher hat und geht dort voll drauf. Und zeig einfach am anderen, dass du der Chef bist. Und irgendwie das hast am Anfang haben die Spieler wie von sich aus ein gemacht gegen Italiener, ist mir vorgekommen, wie so die ersten 15, 20 Minuten, so voll reingedrückt, zack, zack, Ball geil gespielt und so, Italien keinen Ball gesehen, wie du sagst. Ich habe auch jetzt das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist Ende Gelände und so, ciao Italien und so, schon will eine Beerdigungsstein parat legen und dann, porca miseria, ist Italien auferstanden, oder? Und dann, spielt, hast du das Gefühl gehabt, so, jetzt irgendwie zurückgepfiffen und dann machen sie irgendwie, ja, gehen sie irgendwie komische Sachen absichern, die gar nicht nötig sind, irgendwie, man hat da so ein bisschen gewisse Verunsicherung irgendwie so, der Spieler irgendwie angesehen, ein bisschen gefunden und so. Und nachher die Italiener, durch das immer stärker geworden natürlich, haben dann so ein bisschen den Braten gerochen, sage ich jetzt mal. Und dann macht es eben die riesige Kiste mit dem Di Marco und dann ist irgendwie so komplett irgendwie so ein bisschen der Ding, Breaks gewesen irgendwie. Und dort hat meiner Meinung nach Frankreich auch ein bisschen das Problem, wie das jetzt auch die Schweizer haben, mit so einer gewissen Arroganz, wo sie dann schnell einmal entwickeln, die gewissen Situationen, wo sie dann voll brillieren und dann hast du dann mega Arroganz in dem Moment. Und dann machst du aber wieder einen Scheiß und dann bist du wieder komplett verunsichert. Und das haben unsere Jungs auch sehr oft oder dann auch eben, dass du das nicht mehr eingestehen kannst, dass du dann eben einen Scheiß gemacht hast. Und dann bist du dann wie so in dem Film rein, dass man dann das Gefühl hat, man ist jetzt immer gut gewesen, obwohl man irgendwie, wie noch Kanji, der eigentlich zweimal komplett aussetzt hat und nachher auch irgendwie sagt, ja, nein, ist gut gespielt gewesen. Und die Franzosen, die haben schon auch schnell mal so das Höch innerlich, wo sie denken, ja, jetzt killen wir eh alle und so. Und dann,
ja, sorry Roman, dass ich dich unterbreche. Es ist nicht ganz so, dass sie eigentlich eine Arroganz haben. Es ist mehr so ein bisschen eine Resiliation und vor allem so ein bisschen der Support, der jetzt langsam richtig Deschamps verloren geht. Jetzt zum Beispiel, er hat den Griezmann komplett verloren. Zum Beispiel. Und, aber eine Arroganz bei den Franzosen, sorry, Franzosen, Brasilianer, Engländer, das ist ja absolut berechtigt. Das sind top, das sind die Besten auf der Welt. Sie sollen, wie ich meine, das macht ja Franzosen oder eben sonst Länder, die top sind, das macht sie ja auch aus. Das Selbstverständnis. Dass, hey, wir sind Frankreich, wir gehen auf den Platz und gewinnen, das müssen wir haben. Weil, wenn du die Heime gegen Italien spielst und das nicht an den Tag leist, dann wirst du gefressen. Das musst du haben. Aber ich habe im Gegenteil eben gefunden, das fehlt ihnen. Jetzt, seit der EM, das ist das, was ihnen komplett fehlt. Das ist das, was sie eigentlich ausgemacht hat. Jetzt ist eigentlich null Self-Confidence, wo dann da geleitet wird. Es ist die Spieler, wo du merkst, wie auch in der Pressekonferenz, sie wollen reden, aber sie können nicht, weil Journalisten kennen ja eigentlich das Grund, was eigentlich so ein bisschen das Land oder die Fans verspüren.
Das erwartet, ja.
Du spielst einen kompletten Anti-Fußball. Du performst überhaupt nicht. Und eben, es ist schon nicht so, dass ihnen als Spieler Material fehlt. Weil du musst dir vorstellen, die wechseln zum Teil Spieler aus, und dann kommen Leute rein, die sind noch krasser. Weißt du, ich meine? Und dann bist du dort und denkst dir einfach, hey, wir haben wirklich Spieler, die gefühlt von den Bäumen auswachsen, die gehen, aber bam, die sind schon ready. Und der Typ kommt und sagt, ja, nein, defensiv und das, und wir stehen tief. Und ich denke mir einfach, Alter. Deschamps, sein Argument ist, ich kann nicht mehr gewinnen. Unrecht hat er nicht. Weil er ist gekommen, er hat das Amt nach der EM 2012 übernommen. Die erste WM dann 2014 sind im Viertelfinal gegen den Weltmeister rausgekehrt, gegen Deutschland. 2016 EM-Final, 2018 Weltmeister. 2021, das ist eben der einzige, das ist so ein bisschen der einzige Makel, wo sie so resultattechnisch hatten. Das Ausscheiden gegen die Schweiz, wo, ja, da machst du 10 Mal, da gewinnst du 9 Mal locker. WM 2022 kommst du wieder ins Finale, eigentlich mit einer B-Mannschaft, weil deine Mannschaft fehlt. Pogba ist nicht verfügbar gewesen. Der Luka Hernandez, der im ersten Mal Kreuzband riss, der Benzema hat sich verletzt und. Also eigentlich, dein Stammelf ist eigentlich komplett weggebrochen. Du kommst mit der B-Mannschaft ins Finale. Also, das schafft auch nicht jeder. Nur, eben, geh doch mit der Zeit, spiel doch den Fußball, wo die Mannschaft kann spielen. Du musst ja immer die Mannschaft zuspielen, du musst ja die Mannschaft immer nach den Stärken spielen lassen. Zum Beispiel die Schweizer Nazi, ich bin jetzt brutal happy. Also vor allem jetzt auch wegen der EM, dass wir so gespielt haben, aber eben, das hat der Contini gebraucht, zum einmal aufzeigen, wie weit dass wir könnten gehen, weil die Quali ist bodenlos gewesen, tut mir leid. Weil eben, ich höre ja immer wieder, ja, Ballbesitz und das und das, aber wenn du mit dem Ballbesitz nichts machst,
dann nützt er den Scheiß.
Dann spiele ich lieber English-Style Tottenham Hotspurs, wir spielen auf Konter, scheißegal. Aber wir machen den Goal. Vorher ist der Heung-min Son, bam, 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 bam.
Einfach, du hast den Ball, zeig führen.
Das ist nicht ein schlechterer Fußball. Es bringt dir mehr, wenn du effizient bist, aber nicht immer den Ball hast, als wenn du andauernd den Ball hast und du bist am Hin- und Herkügeln.
Hast du ja gesehen, Meistersaison Zürich, oder? Haben wir genau so gespielt.
Ja. Ja. Ja, genau. Ja, das war so das, was ich so auf dem Herzen hatte. Da werden wir auch im Oktober schauen, wie das Ganze weitergehen wird. Ich hoffe, dass da die Einsicht von der Idee schon langsam kommen wird. Obwohl, ja, wir hätten bis 2026 verlängert, also bis so der WM in den USA. Entweder ja, wird es besser oder wir müssen uns den ganzen Scheiß nochmal anderthalb Jahre geben.
Hoffen wir, der Zidane kommt bald. Ja,
das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, eine Geschichte ist schon geschrieben. Er wird es übernehmen. Früher oder später wird er es übernehmen. Und dann werde ich dann wieder happy sein. Und wird er wieder angegriffen. Weil eben so ein Match gegen Italien, eben, ich sage es nochmal, ich möchte die Italiener überhaupt nicht schlechter machen, als sie sind. Sie haben wirklich eine ganz gute Leistung am Tag geleitet, am Freitag in Paris. Aber das darf nicht passieren. Als Frankreich darfst du gegen Italien die Heide so nicht verlieren. Und vor allem, eben, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt. Tonali hätte vielleicht einen Platz in der französischen Nationalmannschaft. Und ja, weil außenverteidigerstechnisch haben wir auch so ein bisschen Probleme, obwohl ja, die Marco war auf der Seite von Theo Hernandez. Ich hätte Theo Hernandez trotzdem lieber, aber weißt, wenn wir da irgendwie einen Kompromiss finden könnten und Di Marco vielleicht als linker Mittelfeldspieler könnte auflaufen lassen, dann würde ich ihn auch noch sehen. Und sonst würde ich niemand von der italienischen Nationalmannschaft in der Elf der Franzosen sehen. Vergiss es. Keine Chance. Da ist ein Qualitätsunterschied, da kannst du im Fall nicht aufholen. Keine Chance.
Ja, ich denke auch am Ende vielleicht noch ein Tonali oder so, der ist wirklich gut.
Ja, Tonali auf jeden Fall. Ja,
der ist stark, wirklich. Aber Mias ist ganz klar, also Italien ist meilenweit am Zurückhinken gegen eine Mannschaft wie Frankreich. Was ich vorher eigentlich mit der Arroganz gemeint habe, ist eben eine ungesunde Arroganz. Und ich habe es nicht, verstehe mich nicht falsch, ich finde, es ist nicht das, dass die Spieler nicht Confidence haben. Aber das ist eben das, was der Deschamps irgendwie so ein bisschen übertreibt auf die Spieler. Es ist dann eben falsche Arroganz im Sinne von, sie denken dann, jetzt bin ich der krasseste im Moment, aber liefern die Leistung nicht mehr. Und das finde ich schlimmer bei ihm irgendwie. Das hat er so ein bisschen kreiert bei ein paar französischen Spielern. Und darum, eben, wie du sagst, dann können wir auch mit dem abschliessen. Es braucht einfach dort neuen, frischen Wind und jemand, der weiss, wie so eine Mannschaft A handelt ist und B einfach geiler spielen lässt.
Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann, also bevor wir dann zum nächsten Thema gehen, kann ich noch ein Spiel wieder ansprechen, wo dann auch noch geil war. Holland, Doch. Holland gegen Deutschland.
Oh, das war ein geiler Match. Ja.
Das war wirklich ein ganz, ganz geiler Match. Und eben, ey, erklär mir mal schnell, Xavi Simons, was ist das für ein Fußballer? Oh my days! Leck du mir, bin ich verreckt, ey. Mein Gott. Das ist mein Lieblingsspieler.
Das war schon geil. Ich weiss noch, wo er bei Eindhoven gespielt hat.
Ja, bei PSV. Ja.
Wo sie auf Zürich gekommen sind. Da habe ich nicht gewusst, ob ich den Sieg jetzt lieb oder hasse, weil er einfach allein komplett 11 Spieler gefickt hat. Ich dachte so, also, okay, heute zusammen. Geschau wie so on the road quasi. Ja, und der Spieler ist auch krank. Also, das sehen wir ja auch schon in der Bundesliga. Bei Leipzig, was ich bei ihm einfach geil finde, hat immer das Gesicht, als würde er brüllen. Also, ja. Aber eigentlich hat er ja gar nichts zu brüllen, weil der Typ spielt wirklich in meinen verdammten Euro-Raketen, ja, wenn er die deutschen Teile stehen gelassen hat. Also, da habe ich Verteidigung nicht beneidet von Deutschland, dass sie gegen so einen Spieler noch spielen müssen. Das ist schon ganz krass, krank.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein Big Game Player. So Spieler.
Geil,
sind ja. Die, die eben in den grossen Match präsent sind, nicht mal nur zum Goal machen, sondern eben, die brillieren halt einfach mit der Leistung, die sie an den Tag legen. Das Talent, wo man sieht, das ist so geil zum Zuschauen. Und nein, das soll ich mal schnell müssen loswerden.
Dazu sagen, Holland hat natürlich mittlerweile auch, es kommt wieder sehr gut, dort habe ich das Gefühl. Sie haben wirklich geile junge Spieler, die jetzt dazukommen. Also ich habe das Gefühl, so eine Zeit lang war Holland innerlich in Down Under, aber jetzt machen sie sich wieder recht. Und man muss wirklich auch sagen, grosses Kränzchen binden finde ich auch Julian Nagelsmann. Also was der mit Deutschland gemacht hat, ist krank. Also ich habe auch den Match gegen Ungarn gesehen und ich habe zuerst gedacht, oh ja, Angstgegner und so. Letzte paar Matches haben sie bis auf die EM eigentlich eher so ein bisschen eingeschaut oder so 1-1 gespielt oder so. Ungarn ist... Also hat er bodenlos gespielt zum Teil, muss man auch sagen, aber Deutschland hat ganz, ganz krank gespielt, Jesus. Also,
Titelanwärter.
Flo Wirtz muss ja lassen, die zwei zusammen, Augenschmaus, wirklich Genuss zum Zuschauen, wie sie Ball überchippen und so auf kleinsten Raum irgendwie noch das Bässchen spielen. Ja, ist geil, der Phil Krug ist geil, sieht auch so im Interview dann so, ja, wenn du die zwei siehst, ne, dann kannst du nur spritzen quasi. Ist ja wirklich geil, also muss ich sagen, geile Entwicklung, die deutsche Nazi durchmacht, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Du, in dem Fall machen wir weiter.
Genau, kommen wir zu den Transfers. Da ist ja jetzt eigentlich in den meisten Ländern das Fenster zugegangen. Da ist für das Ende Gelände.
Die haben jetzt noch einen ganz, ganz geilen Transfer gegeben, gestern. Wenn wir es ja gerade von Holland vorne gehabt haben. Memphis Depay.
Genau,
da hat niemand gedacht. Der Memphis Depay war ja vereinslos gewesen, weil sein Vertrag ist schon ausgelaufen bei Atletico. Die hat man nicht verlängert. Und er hat gestern bei den Corinthians São Paulo in Brasilien unterschrieben. Dass, also gut, jetzt in der letzten Woche hat sich das ja angedeutet gehabt, letzte Woche. Ja, also in den letzten paar Tagen sogar noch, dass er das dann wirklich durchgezogen hat. Das ist crazy. Und eben Leute, die so ein bisschen den brasilianischen Fußball verfolgen, wissen, wie gross der Club dort ist oder generell einfach in Südamerika. Das ist crazy.
Das Krasse ist ja, dass sein Gehalt anscheinend vom Hauptsponsor übernommen worden sind, einfach wie sie wollen, dass er dort shootet und so. Richtig geile Geschichte.
Das ist krank.
Krank. Ja. Also für die ist natürlich, ich glaube, so wie wenn der Messias in die Schau kommt oder so. Also ich wollte nicht den Empfang sehen dort. Ich glaube, dass,
ja, die hat stattgefunden. Das ist, die haben die Fans sie haben einen Hag vorher müssen installieren. Scheiße. Weil das wäre, glaube ich, nicht lebendig rausgekommen. Also, einfach, weil sie mega Freude hatten, dass er kommt. Gell? Und ich bin eigentlich darauf warten, dass er seine Nummer rüberkommt und dann wird das Liebling bestellt. Gott sei Dank sind sie bei den Nike, da kann ich das Liebling bei den Nike direkt bestellen. Also so Transfers finde ich einfach wirklich geil. Bevor wir da weitermachen, zum Beispiel der Daniele De Rossi hat ja auch so einen Transfer gehabt, wo er vor ein paar Jahren, er war jahrelang bei Roma gewesen. Da habe ich eigentlich gedacht, ja, er wird dann so einen Totti-Move machen, der wird immer für Roma spielen. Und dann hat er sich wirklich einen ganz, ganz geilen Transfer gegönnt. Er ist zu Boca Juniors gegangen, wo ja, von der Bedeutung auch wirklich etwas Geiles Club. Ist. Ja. Ein ganz, ganz geiler Club. Das ist ein Club, wo ich eigentlich sehr viel Sympathie habe. Das ist wirklich ein Sympathieträger für mich in Südamerika. Und dass der dort gegangen ist, hat La Bombonera, der peppt im Fall. Und er hat dann am Schluss dann auch gesagt, er hätte nie gedacht, dass er einen Club in so kurzer Zeit so könnte lieben. Und das sagt alles.
Ja, ich glaube, das sind genau die Plätze, glaube ich, wo der Fußball einfach gelebt wird und geliebt wird. Oder? Und ich glaube, dort haben die immer wie so einen zweiten Frühling, die Spieler. Oder? Wie sie lange eben, geht es natürlich, sage jetzt mal, primär viel um Geld. Oder? Es ist viel der finanzielle Antrieb, was sie haben.
Ja, klar.
Und nachher braucht es das ja wie nicht mehr. Und wollen vor allem nochmal shooten und nochmal geile Zeit haben. Und dann ist schon das Gefühl, eben wenn du gerade bei den Boca Juniors zum Beispiel ankommst und einfach das Heißblütige siehst, eben die Arena, wie die Leute ausrasten und so.
Den Derbys gegen
River. Genau, ja, und dann hast du so River Plate Derbys, wo crazy eskaliert und ist einfach, dann meinst du einfach da sind Baller, da wird der Fußball gelebt, das geht ab bis zur letzten Sekunde, oder? Und das ist dann einfach geil, oder? Das, ich glaube, das geniessen die dann richtig, so mal wieder so ein bisschen Umgebung zu haben, oder?
Auch wenn ich nicht einer bin, der Transfers in Saudi-Arabien verschreit, weil eben, wenn wir mal so ein Angebot bekommen, dann würden wir auch gehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Angebote hätte auf dem Schreibtisch, ich kann zu Al-Nassr gehen, mit Cristiano Ronaldo spielen, der eigentlich seine Karriere mehr oder weniger schon gemacht hat, oder ich kann keine Ahnung, eben Boca Juniors oder Flamengo in Brasilien. Ey, Alter, ich würd fett auf Südamerika gehen. Nein, weil das Erlebnis, weißt du, wie dort der Fußball gelebt wird, das ist nochmal ganz etwas anderes. Und es sollte nicht irgendwie so vernommen werden, dass es irgendwie in einen rassistischen Weg geht oder so von mir aus. Also, das, was ich jetzt nicht sagen werde, aber.
Das ist schon mal Spoiler-Warnung.
Ja, aber keine Ahnung, so verschleierte Leute dort, die sich dann nicht verkleidet und sind keine Ahnung von Fußball. Sie sind einfach dort, weil eben einerseits hat man sie eingeladen oder andererseits, ja, du weißt, also, weil sie jetzt gerade trennen ist, gehen wir dann dort her und gehen schauen. Du hast keine Leidenschaft, du hast kein Feuer in den Augen von diesen Leuten. Hey, das ist einfach schon auch hure schade. Wegen dem in Südamerika 100'000 Mal. Wirklich.
Ganz geil, ja, man muss sagen. Ein Transfer, der natürlich auch sehr Wellen geschlagen hat, kann man sagen, und glaube auch niemand erwartet hat, ist Victor Osimhen.
Ja, das hat niemand erwartet, ja.
Spielt jetzt per Laie in Galatasaray. Oder? Das hat, niemand denkt vor ein paar Monaten, dass der dort landet. Oder?
Ja gut, wie das Ganze gehandhabt worden ist mit dem Victor Osimhen, ist auch ungeil gewesen. Jetzt, meiner Meinung nach, so ein bisschen von allen Parteien, sei es von Napoli, von seinem Berater und auch von ihm selber. Weil er ist ja bei zwei Top-Clubs in Europa heiß im Gespräch gewesen, bei Chelsea und bei PSG, wo sicher auch gerne nochmal einen Stürmer gehabt hätten, weil der Mbappé ja gegangen ist. Bei Chelsea wäre er ja. Ich habe das Gefühl, bei Chelsea, die haben gar keinen Garten drüber, mit die ziehen sich irgendwie im Zelt um oder so, weil sie so viel sind. Auf jeden Fall, hat das nicht funktioniert. Und er wäre ja irgendwie im letzten Vertragsjahr gewesen, wenn ich keinen Scheiß erzähle. Und dann ist ein Club in Saudi-Arabien dann das Ding gewesen. Und dann hat der Fabrizio Romano dann auch sehr viel Informationen gegeben, dass ja, es ist kurz vor dem Abschluss und so. Dann hat es nicht funktioniert und dann ist auch dort der Markt zugegangen. Und der einzige Markt, der noch offen war, gut, in die Schweiz kommt ja eh nicht, weiss ich meine. Ja, das ist halt Türkei. Und dass der bei Galatasaray, also für Galatasaray ist das, ja gut, das sind ja Moslems, Bayram und alles, alle Geburtstag, alles zusammen irgendwie gewesen. Ich hätte Weihnachten gesagt, ich führe doch keine Weihnachten. Dass ich so einen Spieler überkomme, das ist eigentlich etwas, was unmöglich ist. Ein Spieler, der eigentlich bei PSG hätte gehen sollen, wo sie sich eigentlich grundsätzlich nicht leisten könnten, ist einfach bei ihnen auf Leihbasis.
Ja, das ist crazy. Ich meine, der Typ hat 100 Millionen wert. Dann muss man sich mal vor Augen führen. Oder? Also, das ist absolut krank.
Eben.
Ja, für die türkische Liga natürlich eine absolute krasse Bereicherung. Also, ja, das kann man natürlich niemals vergleichen, aber das ist jetzt eigentlich wie so Shaqiri in der Superliga. Aber eben, das kannst du nicht vergleichen per se.
Ja, aber es geht in die Richtung natürlich. Ja, weil der Osimhen, er ist ja auch vor einem Dilemma gestanden. Weil er hat sich so verstritten mit dem De Laurentiis in Napoli, dass De Laurentiis ihm gesagt hat, du, look, wenn du da bleibst, du bist ein Jahr auf der du bist ein Jahr nicht mal auf der Bank, sondern auf der Tribüne. Du wirst auf keinem Aufgebot sein. Und wie wir ja wissen, dass für jeden Fußballer, auch Fußballerinnen, wir spielen auch Frauenfußball, Spielzeit das Wichtigste ist, hat er sich dann halt gedacht, hey, du weißt was, dann mache ich das halt gut, ich spiele die Europa League. Europa League ist ja trotzdem auch kompetitiv, jetzt auch mit dem neuen Format. Wegen dem hat er das gemacht. Mal schauen, wie das dann wird. Ich sage, nach einem Jahr wird das dann wieder vorbei sein und dann wird er zu einem Top-Club wechseln. Er hat aber Verpflichtung gehabt, dass er es bei Napoli müssen verlängern musste. Das war, glaube ich, die Bedingung gewesen, dass er gehen konnte. Ja, müssen wir jetzt mal schauen.
Wir werden dann sehen, was er dann macht. Ein geiler Transfer finde ich auch, wo, also ich finde sowieso, Atletico Madrid macht eigentlich viel sehr gescheite Transfers. Oder der Simone, der weiß ja sehr genau, glaub, was er will. Und ich habe dort auch das Gefühl, Julian Alvarez, der jetzt von City gekommen ist, habe ich das Gefühl, könnte auch gut passen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen zum City-Spiel. Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Der Julian, der hat ja eh das Problem gehabt bei City, dass er einen Koloss vor sich hatte, also sprich als Konkurrent der Erling. Also weißt du, auch wenn der Erling zwei Spiele nicht töpft, dann du hast du eh keine Chance. Du kannst machen und tun, was du willst, du wirst keine Chance haben. Er hat immer sehr gute Leistungen gehabt in seinem Match, wo er diesen Einsatzzeit bekommen hat. Wegen dem, ja, ist schon mal stark von ihm, dass er sich dann traut, von City wegzugehen, weil ich glaube, es ist im Fall nicht so einfach, wenn du in Clubs bist wie Real oder City, dass du dann weggehst. Aber er muss auf seine Spielzeit schauen, oder? Und jetzt da zu Atletico, er geht zu einem argentinischen Trainer, sein Landsmann. Mhm. Und dort ist er dann der Motherfucker, ist er der Stürmer eigentlich. Und ja, wegen dem finde ich das wirklich ein ganz, ganz geiler Move. Wie auch die anderen Transfers, die sie gemacht haben, die sind wirklich clevere Transfers gewesen. Zum Beispiel der Gallagher, den sie von Chelsea geholt haben, wo das Mittelfeld dann sicher wieder auch stabilisieren wird, weil ja, die Stärken und Tugenden von Atletico sind ja, was das anbelangt, eben mega geschwächt wurde, weil die Spieler eigentlich, die in den letzten Jahren dort brilliert haben, die werden ja älter. Und ja, wenn jetzt so einen jungen Engländer einen Kämpfer holst, der auch shooten kann, ja, und der Sörlot hat es natürlich auch geholt als Stürmer.
Ja, der ist auch krank. Der ist
auch ja, stark, ein riesen Schrank.
Ja, brutal.
Nein, also Atletico hat wirklich ganz, ganz geile Transfers gemacht. Also vor allem wirklich der Julian Alvarez und top noch. Wirklich Gratulation, dann ist wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Hans Gülz kommt sehr gut dort, ja. Muss ich auch sagen, auch wenn wir gerade in Spanien bleiben, Barcelona. Und natürlich auch mit dem Dani Olmo, auch ein ganz kranker Spieler geholt, meiner Meinung nach. Also
zurückgeholt, ja, weil er ja, schon ausgebildet genau, wurde ja. Bei Barca.
Ich sehe ihn sehr gerne spielen, ich finde ihn ein richtig geiler Spieler zum Zuschauen. Er ist auch ein mega Fighter, also der ist ja immer am Kämpfen auf dem Feld. Und es ist wirklich, ich muss sagen, bis jetzt ist es ein rechter Genuss zum Zuschauen gewesen, wie Barca spielt. Sie spielt momentan wirklich geilen Fußball und der Hansi Flick macht eben momentan wirklich einen guten Job.
Das war ja das, was ich dir gesagt habe, wo du da das Freundschaftsspiel gegen Monaco angesprochen hast. Ich sagte, das ist ein Freundschaftsspiel. Eben die Valladolid 7-0 wegballert.
Das war crazy gewesen, ja. Das ist.
Und was ich aber auch noch sagen möchte, klar, ey, Olmo, ein riesen Transfer. Und da habe ich schon mal gesagt in vorherigen Episoden, dass die fucking Minderjährigen bei Barca, die sind crazy, wirklich. Und jetzt auch ein Fermín López, der kommt zurück in den Club, der ist Olympiasieger geworden. An der EM, ist der dabei gewesen oder nicht?
Nein.
Auf der Bank.
Ich bin gar nicht sicher.
Der Cubarsi ist aber dabei gewesen. Der Cubarsi ist auf der Bank gewesen an der EM, der ist Europameister geworden, dann ist er weitergegangen auf Paris und hat Gold geholt. Und der kommt dann zurück. Also eben, du kommst dann wirklich mit breiter Brust kommst du zurück und du hast einen anderen Mitspieler, der auch Erfolgserlebnisse gehabt hat, wie der Lamine. Und eben, die gewinnen ja nochmal ein Jahr Erfahrung, oder? Wegen dem sage ich, ja, mit also Champions League, sage ich, ist wahrscheinlich noch verfrüht bei ihnen. Aber mit denen ist zu rechnen. Also ich sage zumindest in der La Liga, obwohl ich schon sagen muss, ja, Real wird Meister. Aber es wird im Fall überhaupt nicht einfach, weil eben Athleten gut aufgerüstet. Mhm. Barca spielt wirklich einen sehr, sehr schönen Fußball. Ich finde auch, ist sehr geil zum Zuschauen, was sie machen. Ja, es ist eigentlich alles angerichtet, auch vor allem eben dann in der Champions League jetzt auch mit dem neuen System, dass es wirklich ganz, ganz geile Match gibt. Ja.
Mega, mega gespannt. Was man auch muss sagen, ist sicher auch ein für mich so ein bisschen Transfer-Gönner, bis auf einen Transfer, den ich jetzt weniger verstanden habe, ist eigentlich auch der FC Bayern. Ich finde sie haben auch, nebst dem, dass jetzt auch so ein bisschen, ja, viele sagen ja, Risiko gegangen sind mit einem jungen Trainer und so, aber durchaus verständlich, schlussendlich die Entscheidung. Haben sie natürlich eben den Michael Olise geholt und dann schon auch Palinha, beides kranke Baller, finde ich. Wo natürlich ja, jetzt dort auch viel verloren wird, aber der Licht ist natürlich gegangen. Das habe ich wirklich dann nicht so verstanden gehabt, dass man ihn dann irgendwie an Manchester United wieder zurückgeht quasi, weil er dann eigentlich ist für mich so einer der stabilsten Verteidiger war, die Bayern noch hatte. Also, aber du, ja, wir werden sehen. Bis jetzt hat Bayern ja sehr gut angefangen in der Saison und sehr dominant wieder durchgegeben. Und ich habe das Gefühl, das wird definitiv in der Saison von Bayern sein.
Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich eigentlich gar nicht mehr anzufügen. Also da, bei dem, was du gesagt hast, gebe ich dir absolut recht. Gut, der Licht ist nicht zurück zum Menu, sondern er ist einfach dorthin das erste Mal. Aber Manchester United ist ja jetzt eher speziell. Sie haben ja vor allem viele Holländer geholt. Weil sie haben ja den Zirkzee auch noch geholt. Mhm. Und dann ist ja nochmal ein Holländer dorthin gegangen. Dann ist ja noch, also bis ich den dritten Holländer finde, ist der Leny Yoro auch noch zu United gegangen. Also ich finde, United hat im Fall auch gute Transfers gemacht.
Ja, sehr, ja.
Nur, sagen, ja, also Transfers gut gewesen, aber eben da mit dem Fußball am Fuß, ja, schon. Immer noch so ein bisschen das Gleiche. Ich sage halt einfach, eben, es sind wirklich sehr gute Transfers gemacht. Sie haben zum Beispiel den Ugarte von PSG geholt. Der Trainer ist echt der Falsch.
Ja, absolut, ja.
Aber wir kennen ja so Geschichten vom FC Basel, dass wenn du einen neuen Assistenztrainer holst, der schon mal Cheftrainer war, Bro, dein Stuhl ist am Wackeln. Also spätestens dann, wo der Bruder unterschrieben hat, musst du wissen, wenn ich nicht liefere, also beziehungsweise das Team tut nicht liefern auf dem Platz, meine Tage sind zählt. Also der Van Nistelrooy, der ist in den Startlöchern, sagen wir es mal so. Weil er hat eine wirklich erfolgreiche Saison gehabt bei BSW als Trainer.
Ja, der hat sehr gut trainiert dort.
Ja, der hat eben so Leute wie der Gakpo.
Ja, genau.
Auf Simons. Ja, auf ein ganz höchstes Level können führen, wo dann ja, dazu geführt hat, dass er an die WM ist zuerst mal. Mhm. Dann ist er zu Liverpool transferiert worden.
Spielt dort jetzt Bomben.
Ja, Xavi Simons, von dem haben wir es ja gehabt, müssen wir nochmal reden. Das spricht eigentlich auch für sich, welche Clubs ihn haben wollen im Sommer. Und eben, er kann Junge entwickeln, er ist eine Legende bei United. Wegen dem denke ich, ja, also ich denke noch ein, zwei Spiele, wenn Manchester United verliert, dann ist der weg, der Den Hag.
Ja, ich glaube, seine Tage sind langsam gezählt. Das ist eigentlich auch ein guter Übergang, weil die Tage, das nämlich auch gezählt sind, machen wir mal nochmal den Ausflug zu unserer Liga. Jetzt hat es ja noch einen speziellen Transfer gegeben, und zwar Fabian Frey. Der war ja fast frei gewesen, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er zu seinem alten Jugendclub gegangen, zum FC Winterthur. Und das war auch irgendwie eine spezielle Geschichte gewesen. Zuerst ist irgendwie, haben wir eigentlich gemeint, jetzt ist er doch fast Stammspieler irgendwie, so spielt er eigentlich. Und dann plötzlich, zack, abgesägt. Hat er dann noch so Rumors gegeben, dass er irgendwie da ja, mit der Basler Leitstellung wie so um Vertragsauflösung quasi gebeten haben etc. Es gibt jeden Schuss über Storys gegeben, wo kein Beteiliger sich dazu äussern will. Also irgendetwas muss da vorgefallen sein. Ist natürlich auch kein Geheimnis, glaub, dass die Allstars so Basel außer und Shaqiri mal zurückholt, wo ja kein Allstar ist, by the way. Langsam aber sicher abgesägt werden in dieser neuen Strategie, die man glaube ich fahren tut. Und nächstes Jahr wahrscheinlich dann Xhaka sein, der dann irgendwann mal übers Messer oder die Klippe kommt. Aber ja, es war schon ein bisschen krass gewesen, wie man eigentlich mit einer Vereinslegende, sage ich jetzt mal, umgeht und dann so ins, ja, das Messer, den Dolch reinwirft und dann in die Straße rührt, gefühlt, basically. Oder? Und dann kommt Vinti und holt dann. Was sagst du zu dem Transfer?
Basel hat also in der digen Ära so oder so Mühe gehabt, Spieler zu verabschieden. Also Transfers, gute Spieler holen, gute Transfers machen oder verkaufen. In dem sind sie sehr stark, aber Spieler verabschieden, in dem sind sie, das, ja, ich weiss nicht, wie so Sachen entstehen. Wie schnell so Sachen passieren, ja, das finde ich halt einfach wirklich sehr, sehr schade. Wenn das ja in die Richtung hätte sollen gehen, dann hätte ich gefunden, es hätte mehr Sinn gemacht, weil der Trainer ist ja geblieben, dass wir Ende der Saison dann zusammengehockt wären und hätten gesagt, hey, Fabi, danke vielmals für alles. Sobald du deine Karriere beendet hast, sind alle Türen offen bei uns. Ob du in der Administration möchtest arbeiten, wenn du, keine Ahnung, deine Trainerausbildung willst machen, komm, du wirst immer einen Platz haben bei uns. Aber wir wollen jetzt eine Strategie fahren, dass wir jetzt mehr auf die Jungen setzen wollen. Hättest du das so gemacht, dann wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Aber wenn du das in einer laufenden Saison machst, du rasierst den Captain, weil eben in dieser Saison hat er nicht gross gespielt. Der einzige Mal, den er von Anfang an gespielt hat, wenn ich mich nicht täusche, jetzt müssen wir mal schnell nachschauen, ist tatsächlich gegen Losung sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich möchte da keinen Scheiß erzählen, ich gehe mal schnell schauen. Und ja, dann, also der nächste Folge wird wieder Xhaka sein. Mit Xhaka verstanden ist, der kann nicht shooten.
Den verstehe ich auch, ja. Der Frey ist eigentlich immer mit einer.
Das ist ein riesen Fußballer. Wirklich, also weißt du, nicht ein riesen Fußballer, das rede ich nicht von Xavi Simons Level, sondern weißt du, auf Schweiz Level, zuverlässig, seine Pässe sind angekommen, er hat seine Spieler brillieren lassen, absolut wirklich zuverlässig. Du hast den zentrales Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld als Sechsrechner können einrühren, als Achterrechner können, Innenverteidiger, der wirklich überall hat der gut ausgesehen. Also in der Innenverteidigung nur mit der Schnelligkeit ist es ein bisschen schwierig gewesen. Aber sonst, hey, gibt's, hat man dem nichts können aussetzen. Und ich finde, so eine Legende, der verdient einen ganz anderen Abgang. Weil gut, dort war ja nicht der Degen an der Leitung gewesen, aber auch zum Beispiel wieder Delgado schlussendlich hat müssen gehen. Obwohl er ist ja von alleine gegangen, aber es ist ihm näher geleitet worden, dass ey, du, es reicht nicht mehr. Anstatt auf Ende Saison mit einem Meistertitel sagen, hey, danke Matti. Nein, wir lassen Vorbereitung machen, er muss leiden in der Vorbereitung, dann spielt er das erste Spiel gegen IB, wo sie dort 2-0 verloren haben. Und dann sagt man ihm, ja, hey, Matti, es wäre vielleicht besser, wenn du Platz machst für einen Jungen. Und da finde ich halt einfach, da machst du im Fall sehr, sehr viel kaputt. Weil ich meine, eben, du musst ja schauen, dass du eigentlich Kultur lebst oder weiterführst. Wie zum Beispiel bei Bayern München, Ex-Spieler, die haben immer eine Tür offen. Ob sie dann Klappenbesserer werden oder ob sie Juniorentrainer werden im Nachwuchsleistungszentrum und. Das wird richtig gelebt und das ist etwas, was der FC Basel nicht schafft. Und das ist im Fall wirklich mega schade. Er wird sicher, ja, das nächste Mal, wenn dann Vinti im Jockey spielen wird, wird es ein Choreo geben und dann alle und dann wird das ein
bisschen kommt, ist kein Frei.
Dann wird er auch ein bisschen brieken. Aber nein, du, das ist. Ich finde es schade.
Ich finde es auch sehr schade, wie man mit einer Vereinslegende umgeht und Wie du sagst, ich wünsche es eigentlich schon fast, dass im nächsten Match Winter gegen Basel er sie dann abschießt. Ja. Und gerade mal schöne Kiste niederdrückt und sagt, ja, da haben wir. Oder,
genau.
Es kommt immer alles zurück im Leben, wie man so schön sagt. Aber ja, damit schließen wir auch gerade das Transferfenster ab, würde ich sagen. Und gehen zu etwas, was wir letztes Mal neu angefangen haben. Und zwar, wer bin ich? Immer sehr lustig. Ich war selber eine Stunde gewesen, was ich alles gewusst habe letztes Mal. Mal schauen, wie es das mal aussieht. Und auch dort gebe ich dir eigentlich den Startschuss, weil du hast 3 vorbereitet, ich glaube 2. Dann kannst du mal reinfitzen und mir mal fragen, was du da hast.
Okay, gut. Dann lege ich mal los. Also, ich bin in Sion geboren.
Na, jetzt kommt's.
Ich kann auch beim FC Sion auch von Fußball spielen, bin aber am 1. Januar 2004 vom FC Sion zum FC Zürich transferiert worden. Im Jahr 2012 habe ich den FC Zürich verlassen und bin zu Omonia Nicosia gewechselt.
Kevin Bühr?
Nein.
Ah!
Soll ich weitermachen?
Ja.
Ich habe über 225 Spiele in der Super League gespielt. Ich bin 3-mal Schweizer Meister geworden. Jetzt müsste es eigentlich kommen.
Wer ist in Sion geboren? Shit.
Einmal Göpsiger.
Der Alfons, nein.
Der ist Franzose. Ich bin halb Schweizer und halb Italiener. Ich bin 1,88 Meter groß.
Fuck. Sio. Aber ist ja Walliser
gewesen. Okay, jetzt mache ich mal weiter. Ich bin zwar im Walliser gewesen, komme aber nicht aus dem Oberwallis. Dann, nach dem FCC, also nein, nach Omonia Nicosia bin ich zu Neftchi Baku gewechselt in Aserbaidschan. Dort bin ich aber nur 6 Monate gewesen. Weil am 30. Juni bin ich dann wieder zurück zu Omonia Nicosia, weil ich logischerweise ausgelehnt worden bin.
Nein.
Dann bin ich weitergegangen zu Marítimo in Portugal. Ja.
Dann, was hast du gesagt, ist Jahrgang?
1984.
1984.
Jetzt kommt nochmal eigentlich etwas, wo eigentlich alle Alarmglocken müssten läuten. Am 21. August 2014 bin ich von Marítimo zu Le Mans, Lausanne, transferiert worden. Dort habe ich bis zum 30. Juni 2015 gespielt. Dann bin ich vereinslos gewesen für ein Zeitchen.
Das liegt mir auf der Zunge an, aber shit.
Ich bin trainiert worden von Lucien Favre, Bernard Chaland, Rolf Ringer,
Xavier
und Urs Fischer. Nein.
So ein bisschen welcher Name, oder nicht?
Ich bin Publikumsliebling in Zürich.
Uff. Scheiße, das ist jetzt peinlich, Mann. Shit. Das fällt mir einfach nicht ein. Shit. Publikumsliebling. Schikaui? Nein. Das ist Tunesier.
Also Schikaui, soviel ich weiß, ist nicht in Sion geboren. Ich würde
es auch wieder sagen. Ja, das wäre schwierig.
Ich bin auch für ein Zeitchen in der Schweizer Nazi und habe dort ein Spiel absolviert.
Oh.
Gut, jetzt sage ich dir eigentlich den halben Namen schon. Ich bin Goalie.
Jolly Leoni?
Ja.
Ah, krass.
Ja, das ist ein bisschen lang gehabt,
ja, shit.
Okay, jetzt lohne ich dich mal.
Ich habe voll irgendwie bei einem Spieler immer gedacht, dass ein Spieler
ist. Ich habe dir bewusst nicht gesagt, ich bin Goalie.
Okay, ich mache ja mal gerade noch meine Worte. So. Ich bin am 19. Mai 1979 geboren. Ich komme von Italien. ich habe meine Karriere in Brescia, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, angefangen. Und bin dann 1989 bis 2001 zu Inter Milano.
Andrea Pirlo.
Ja, stark. Ja. Absolute Legende
gewesen. Ja, was für eine Legende, vor allem bei Milan. Habe ich mega gefeiert. So, jetzt bin ich dran.
Yes.
Okay. Also. Ich bin gebürtiger Luzerner, aber Doppelbürger. Ich bin halb Schweizer und halb Kongoles. Ich bin 35 und habe beim FC Küsnacht angefangen zu shooten. Dann war ich so gut gewesen, dass ich zum FC Luzern wechseln durfte, in Nachwuchs. Bin dort bis in die erste Mannschaft, habe mein Super League Derby beim Ciriakos Forza gegeben. Leider ist meine Karriere ein bisschen stocken gekommen, dann bin ich ausgelehnt worden zu Lausanne Sport. Dann bin ich von Lausanne Sport weg der wenigen Spielzeit zu Yverdon Sport ausgelehnt worden. Dann bin ich wieder zurück zu Lausanne. Dort hat es aber nicht mehr geklappt, haben wir nicht mehr auf mich gesetzt. Und dann bin ich wieder arbeiten.
Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Kia Sumbua.
Nein. Nein. Soll ich weitermachen?
Ja, voll. Ja.
Okay, da habe ich angefangen zu arbeiten und habe dann nebenbei in der Promotion, nein, das war noch die erste Liga, in der ersten Liga beim SC Kriens gespielt. Ich war dort 4 Jahre, habe dort die Liga kurz und klein geschossen, dann später Promotion League und bin dann zum FC Thun transferiert worden.
Marvin Spielmann? Nein, der ist nicht 35.
Nein, und vor allem im, so Shoutout an Bro, Marvin Spielmann, my brother. Er ist kein Luzerner, das ist eine Beleidigung an ihn. Ja. Nein. Aber Landsmann, das ist schon, ja, Kongolese. Aber der Marvin ist im Fall wirklich 50-50. Weil der Papi ist ja Schweizer und das Mami ist Kongolesin. Genau. Soll ich weitermachen? Mhm. Gut. Beim FC Thun bin ich so gut gewesen. In so kurzer Zeit. Also das heisst, ich bin am 12. Januar 2015 auf Thun. Und bin am 1. Juli 2016 zu GC transferiert worden. Für damals 1 Million.
Der Togo? Nein.
Der Togo ist ein GC-Bub, der war schon im Nachwuchs bei GC.
Ah.
Ja. Soll ich weitermachen?
Ja, ja.
Gut. Bei den Höpperlis. Und ich auch ein bisschen gekoppelt, weil meine Karriere ist nicht so zum Laufen gekommen, hatte die ein oder andere Schwierigkeiten gehabt. Dann bin ich am 10. Januar 2018 bin ich ausgelehnt worden an Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga. Nach der Leihe bin ich dann zurück zu GC, nur ist es so gewesen, dass der Thorsten Fink nicht auf mich gesetzt hat.
Rich Munzi.
Geiler Sieg. Ja, voll. Ja. Ja, voll, genau. Der Rich.
Ah, ich habe nicht gewusst, dass er Luzerner ist. Ja,
der ewige Rich.
Rich Bitch.
Ich kann es auch nicht sagen, aber nein.
ich bin 1974 geboren in Buenos Aires. Ich habe angefangen beim Club Atletico San Miguel. Und bin dann in meinem Baujahr 1995 zu den Boca Juniors. Bin dann 1996 bis 1997 ausgeliehen worden an UEMA Chicago. Und dann 1997 bis 2001 bin ich beim FC Lugano gelandet. Und jetzt weisst du es wahrscheinlich dann schon. Von 2001 bis 2005 bin ich, wenn ich so ein Baller war, zum damals legendären FC Basel gewechselt.
Jiménez! Jiménez! Und der Bruder hat bei Olympique Marseille gespielt, genau. Und das war der schlechteste Spieler gewesen. In der Geschichte von Olympique Marseille, das haben Fans abgestimmt. Das ist im Fall mega lustig. Platz Nummer 1 ist der Jiménez. Platz Nummer 2 ist ein Japaner gsi, wo eben auch beim FC Basel gespielt hat.
Also was ist die Moral der Geschichte, alle, wo beim
es FC Basel
spielen können, besser nicht zum Marseille?
Es langt nicht, es langt nicht.
Es langt nicht, also ist es. Aber für was das gelangt hat in die heutigen Episoden ist, dass wir einen absoluten...
Oh, ja. Sorry, bevor dann der Gast kommt. Tut mir leid. Krigu. Tut mir leid, aber ich habe noch mal jemanden für dich.
Ah ja, stimmt, du hast noch jemanden. Ja, ja.
Da habe ich dir gesagt, das wird lustig.
Jetzt bin ich gespannt, was du da bringst.
Okay.
Ich bring it on.
Am 6. Juni 1996 in Zürich auf die Welt gekommen. Ich bin aktuell 1,79 Meter, wo das stelle ich noch die ein oder andere Frage, weil das letzte Mal, egal. Dann, habe ich mit FC Wallis angefangen. Genau, so. Dann bin ich so gut gewesen, dass ich dann in Nachwuchs vom FC Winterthur durfte wechseln. Im FC Winterthur war ich einmal so gut, dass ich immer mit den ein Jahr älteren spielen durfte. Ich habe unter anderem mit dem Manu Akanji gespielt. Im Nachwuchs. Ich hatte dann ein bisschen Problem im Club. Im Jahr 2017, wegen dem bin ich ausgeliehen worden an IF Juventus. Dann bin ich aber nach einem halben Jahr dann wieder zurück zum FC Winterthur. Und habe dann im Jahr 2019 von Vinti zu Schaffhausen gewechselt. In die zweite Mannschaft. Von Schaffhausen, zweite Mannschaft, bin ich dann in die erste Mannschaft gekommen. Mein Trainer war Murat Yakin. Jetzt müsst ihr eigentlich einleuchten.
Gian Domenico Tranzillo.
Genau! Unser Bro, der Gian Tranzillo.
Schon bald bei uns da im Studio gehört.
Ja, ja. Ey, du, Gian Bro, das ist im Fall eine Einladung an dich. Das nächste Mal in Aarau im Studio unser Gast.
Schlägerig. Gibt es ein cooles Interview, das ich gehört habe. Absolut, ja.
Yeah.
Und ich glaube, Gast war gerade ein gutes Schlagwort für die Person, die wir am Forum warten lassen.
Genau, ja.
Mich Riegel. Aber, meine Damen und Herren, da ist er eine verdammte Legende, kann man sagen, im Fußball. Also, ich glaube, niemand hat so Ansprachen gemacht wie er in der Kabine. Niemand hat den Hakan so iconic von da gewesen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Krigel Gross.
Ja, schönen guten Abend miteinander.
Krigel, du hast eine wahnsinnige Karriere hinter dir, kann man sagen. Du hast so viel erlebt in dem Business. Vielleicht gerade die Frage an dich, wenn du jetzt aktuell gerade eben, du hast den Hakan Yakin sehr lange trainiert. Jetzt haben wir den Bruder von ihm, den Muri, der ich glaube auch seit lang in der Fittiche war, wo jetzt ein Nazi-Trainer ist. Wie siehst du das Ganze eigentlich? Wie siehst du die Entwicklung von der Nazi? Und denkst du, wir denken es beide nicht, aber denkst du, er ist richtig für den Posten?
Ja, also ich hatte ihn nicht nur ganz kurz unter meinen Fittichen gehabt. Also der Murat habe ich als ganz junger Spieler zu GC transferiert. Mit seinem Bruder, der Hakan. Ja, ich kenne die Jankin-Brüder wirklich sehr lang. Ich bin eigentlich an der EM überzeugt gewesen. dass er mit der Mithilfe von Giorgio Contini neue Impulse in die Mannschaft reinbringen kann. Ja, jetzt die letzten zwei Matches sind schon ein bisschen. Das täuscht. Das täuscht, oder? Weil gegen denen da können wir den Match auch natürlich gewinnen. Ich bin der Meinung, dass denen einfach widerlose, widerliche Weicheier sind. Spiel doch den Mann einfach raus und dann ist die ganze Sache gegessen. Dann verlieren wir den Match natürlich nicht. Die ganze Situation mit der roten Karte hat natürlich der Schweizer Nazi nicht die Karte gespielt. Ja, gegen die Spanier kannst du verlieren. Ich bin aber der Meinung, dass der Murat der richtige Mann ist für den Posten. Der Murat hat natürlich im Gegensatz zu mir eine gewisse Gelassenheit, wo ich mir manchmal ja, ein bisschen mehr gewünscht hätte. Wegen dem bin ich absolut überzeugt und ich bin immer noch ein ganz grosser Murat Yakin-Fan. Ja.
Danke vielmals, Kriegel, aber du hast gerade angesprochen oder ein gutes Schlagwort geliefert. Du hast das, das Feuer von dir angesprochen. Das ist aber eigentlich meiner Meinung nach etwas gewesen, was dich eigentlich sehr auszeichnet hat gegenüber Murat Yakin. Findest du nicht auch, dass gerade in der Phase, wo man momentan ja relativ lethargischen Fußball eigentlich sieht, von der Schweiz, dass eigentlich genau mal wieder so jemand bräuchte wie dich? Oder sehe ich das falsch?
Ja, schau, Roman, ich bin ja zuletzt bei Schalke gewesen. Schalke 04. Nein, vorletzte Station, ich bin ja dann noch weitergegangen. Ich war bei Schalke und dort haben wir natürlich auch ganz viele Junge gehabt. Das waren natürlich keine Schweizer gewesen, aber ich habe natürlich gemerkt, mit meinen Trainingsmethoden, dass ich eigentlich auf derbe Ohren gestossen bin. Weil mit den alten Strategien, mit den alten Motivationsarten kann man die jungen Spieler heutzutage nicht mehr packen. Weil früher hat man einfach eine gewisse Winner-Mentalität auch schon in der Garderobe gehabt. Heutzutage mit den jungen Spielern, mit den Handys und all das, sind mehr auf sich selber fokussiert. Und ja, anhand von dem ist natürlich so, dass du ja, als Trainer ein Menschenfänger musst sein. Anders bringst du es nicht her, um die Jungen wirklich können überzeugen, das gleiche Boot einholen, wie ich das dann zum Beispiel bei GC gemacht habe, mit dem FC Basel. Die absolute Winner-Mentalität, die mir gesagt haben, Jungs, wir werden in Europa Cup oder wenn ich am Hang kam, gewisse Sachen können sagen, auch wenn er eine ganz dumme Schnur gehabt hat, hat es eine Mannschaft rundherum gehabt, die ihn dann wieder aufgefangen hat und dann gesagt hat, hey, du, das ist der richtige Weg, das ist der Weg, wo du musst gehen. Ja, der Murat, mit seiner lockeren Art, finde ich, kann er eher die Jungen packen. Weil zum Beispiel mit meiner Art, die sehr autoritär ist, da kannst du die Mannschaft relativ schnell verlieren. Ich finde, das kann funktionieren, wenn die Resultate wirklich über Jahre stimmen, oder? Wenn alles funktioniert, wenn alles ineinander greift. Wenn ich das zum Beispiel im FC Basel hatte, wo wir über 13 Monate kein Heimspiel mehr verloren haben, dann funktioniert es. Aber sonst eher schwierig. Wegen dem finde ich den Weg von Muri natürlich eine gute in Kombination mit dem Giorgio, den ich natürlich auch kenne. Von seinen St. Gallen-Zeiten hatte ich noch als Gegner gehabt, als Spieler. Und ja, das ist ja mein Glatzenverwandter. Und ja, wegen dem finde ich, ja, wir sollten sicher auch Zeit lassen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer die Schweiz und wir sind nicht Deutschland.
Danke mal, Rigidier. Du hast das sehr gut angesprochen. Ich glaube, man muss Erwartungen wirklich ein bisschen low-key behalten. Was denkst du trotzdem, was wird an der nächsten WM für uns möglich sein? Was denkst du, wo geht die Reise hin?
Ja gut, WM ist momentan ganz, ganz weit weg. Schau, ich bin ein Hopper. Meine Sorge Nummer 1 ist natürlich zuerst einmal, dass der Grasshopper Club Zürich wieder einigermaßen kann performen. Ich hoffe natürlich, dass ja, die ein oder anderen Hoppers dann auch in der Zwischenzeit in Nazi kommen. Das ist eigentlich immer etwas gewesen, was die Schweizer Nazi ausgemacht hat, dass immer Minimum ein Hopper dabei war. Aber ja, jetzt, ja, wenn wir da bis auf 2026 raus schauen, ja, der WM in den States, ja, kann ich sagen, wenn wir eine gute Nations League spielen und in der Quali ja, gewisse Performance da können liegen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir ja, in Amerika gewisse Überraschungen können schaffen und ja, da die Hürde Viertelfinale können überspringen und dass wir so etwas wie Kroatien oder eben Dänemark oder EM 2021 können schaffen, dass wir in den Halbfinale kommen. Also die Qualität, die haben wir. Ich habe ein grosses Vertrauen an Muri und ja, bin guten Mutes, dass das gut kommt, weil der Muri weiß ja, wenn er Rastatt braucht, wenn er kann anrufen.
Sehr schön, sehr schön. Also wir haben hier gesehen, Muri, wenn du das gehört hast, dann weißt du, bist nicht allein. Es ist doch noch jemand an deiner Seite.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ganz schnell, Muri, lass mal ganz gut zu, das ist der Christian. Ich möchte nur sagen, Muri, lass den Kopf nicht hängen. Es kommt sicher viel Gegenwind. Das gibt es auch als Trainer. Da muss man mit dem können leben. Ganz wichtig ist, wie die Reaktion ist nachher. Du hast im Oktober die Möglichkeit, dass du das Ganze wieder kannst gerade biegen. Mit denen haben wir ja eine Rechnung offen. Ich würde Coman Tarankis Gedankenfußball spielen lassen, wie früher beim FC Basel. Lange Ball auf den grossen Stürmer. Und wenn wir den Ball verlieren, dann hauen wir den Gegner kaputt. Und gegen die Kleiber-Serben müssen wir natürlich auch gewinnen. Muri, drück dir ganz, ganz fest Daumen. Das kommt gut.
Sehr schön. Danke vielmals,
dass du da warst. Ja, danke schön, danke.
Danke vielmals, dass du da warst.
Danke, Sanne. Danke, Roman.
Absolute Legende. Ist auch unser Riesenehre gewesen. Und wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute für deinen absolut verdienten Ruhestand. Mach's gut, lieber Riegel.
Bis ja, bald. So im ganzen Ruhestand bin ich natürlich noch nicht. Ich bin ja zuletzt im Vorstand von FC Basel gewesen, oder? Mit dem David Degen. Da hat mir dann nicht so gefallen, wegen dem bin ich dann zurückgetreten. Dann, ja, bin ich dann angefragt, ich wohne ja immer noch in Höng, oder? Dann bin ich beim SV Höng angefragt worden, ob ich da nicht von meinem Know-how, der Trainer, ja, etwas könnte weitergeben, etwas ich nicht begleiten könnte. Wegen dem bin ich nicht ganz in Ruhestand. Ich begleite natürlich die Junior-Trainer und Trainer in der ersten Mannschaft vom SV Höng, mein Jugendclub. Ja, das soll ich einfach mal schnell erwähnen. Ja, genau.
Sehr schön, dann wünschen wir dir natürlich nur das Beste dabei und danke mal, bist du da gewesen.
Ja, ciao.
Cool, absolute Legende, die da war. Es hat mich mega gefreut.
Seine Glatze glänzt, ich bin blind.
Nein, absolut, das ist wirklich.
Aber,
seine Glatze blinken, würde der Bujo sagen.
So ein kleiner Drisch ist. So ein Glaskopf würde ich eben schon mal anlangen gerne. Einfach so, zum Wissen, wie sich das anfühlt, you know?
Ja. Let's go, professional haircare for you, man. Zack, gling. Sehr schön, ja, das war mal wieder eine coole Episode, habe ich gefunden, coole Talks. Und ich hoffe auch, euch ist es so gegangen. Wir sind natürlich wie immer angewiesen, spreadet the love, von mir da zwei am Mikrofon haben. Wir haben wirklich mega Freude dabei. Es ist mega schön, da Feedbacks zu hören von euch, wirklich wie ihr es findet etc. Was kann man vielleicht noch besser machen, wo sollen wir noch Improvements machen. Wir sind uns wirklich am Finden, am Machen und Tun. Es tut uns auch leid, dass es momentan nicht so ganz wöchentlich stattfinden kann, wie wir es am Anfang eigentlich geplant haben.
Danke Arbeitgeber hat, übrigens, genau, an dieser Stelle. Wir nennen den Namen nicht, aber danke Arbeitgeber.
Genau, wir machen da, sagen keinen Namen. Dann nicht flamen da öffentlich, aber ja, genau, aber wir geben trotzdem immer unser Bestes auf das, können wir auf jeden Fall Gift und wir freuen uns schon mega, wenn es nächstes Mal wieder heisst Rasenreporter und schön sind wir an die Episode mit dabei gewesen und da damit sagen wir ciao zusammen.
Tschüss zusammen.